Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Herzlich willkommen bei Ende Geek, alles Geek, dem Podcast, in dem zwei Kinder gefangen im Körper von Erwachsenen über all die Dinge reden, die sie mögen und manchmal auch über die Dinge, die sie nicht mögen. Ja, wir sind so alt, dass wir noch mit Cornflakes-Schüsseln Samstagmorgens auf der Couch saßen und Zeichentrickserien im Fernsehen geschaut haben, aber hin und wieder, da reden wir auch über ganz aktuelle Dinge, denn eins ist uns über alle Jahre geblieben. Wir sind zwei konsumgeile Geeks, die leider viel zu viel toll finden und es auch nicht lassen können und versuchen, euch mit unserer Begeisterung anzustecken. Und mit uns, da meine ich den lieben Alex.
Ja, hi, ich ergänze nochmal Röhrenfernseher. Es waren sogar noch Röhrenfernseher.
Es waren Röhrenfernseher, natürlich. Ja. Dicke, ja. Schwere Röhrenfernseher. Und ich, der liebe Kron, der alte Kron. Ja, heute reden wir, Folge 36 sind wir angekommen und ich habe sie genannt, ein Bus voller Brettspiele. Vielleicht schreiben wir noch dazu, ne? Wir waren auf der Spielemesse oder ein Bus voller Brettspiele. Ich dachte, das klingt wie so eine lustige 80er-Jahre-Comedy, ne? Weißt du, so eine lustige Screwball-Comedy. Ein Bus voller Brettspiele ist der deutsche Titel. Und so heißt unsere heutige Folge. Das bedeutet, ja, wir waren natürlich auf der Spielemesse, haben da mehr oder weniger gekauft. Darüber gilt es zu sprechen. Aber bevor wir das tun, lieber Alex, reden wir über unser Highlight der Woche. Was war bei dir los?
Ja, mein Highlight hängt auch stark mit dir zusammen, denn nachdem wir auf der Spiel waren, ich glaube eine gute Woche danach oder so, gab es nämlich eine coole Halloween-Geburtstagsparty, denn der gute Kron ist sozusagen wieder älter geworden, schon ein Stückchen vorher, aber wir haben nachgefeiert und du hast
wieder 29 geworden.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe total verdrängt, wie alt du eigentlich geworden bist, aber ich habe es auch nicht gefragt und irgendwie ist auch egal, aber also...
Ja, jetzt weißt du es ja.
Ja, genau. Kurz an der Stelle, hast du ein Problem damit, dein eigentliches Alter zu nennen oder? Okay, da gibt es eine ganz lange Pause.
Ich mein eigentliches Alter nennen würde, dann... Passiert wieder, was immer passiert, dann kommen die Sirenen, man wird untersucht in irgendwelchen Laboren. Wenn ich jetzt hier sage, ich bin 380 Jahre alt und Sohn von Graf, ich möchte seinen Namen hier nicht nennen, Sohn eines namenlosen Grafen, der mich einst in eine Vollmondnacht gebissen hat. Und seitdem wandle ich ruhe- und rastlos umher, lieber Alex. Und
verstehe.
Ja, hast du dich nie gefragt, wo ich all dieses Wissen, nutzlose Wissen angehäuft hat.
Das ist das Problem an diesem nutzlosen Wissen. An diesem geekigen Wissen. Ja, sehr schön. Nee, genau. Und du hast sozusagen zur Halloween-Party eingeladen. Und das Schöne war natürlich, man musste sich natürlich auch kostümieren, ne? Also verkleidet kommen, irgendwie in Schale schmeißen. Und da haben wir natürlich immer Bock, mit wie meine ich natürlich auch Frau und Kind und so. Und ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin so ein bisschen als, vielleicht so als Negan angehauchter Apokalypse-Survivor gekommen. Also ein bisschen Lederjacke, Stirn-Tattoo, Baseballschläger, Blut, Dreck verschmiert. Meine Frau ist sehr cool als auch eine Kreatur der Nacht, vampirmäßig. Wir haben da cooles Zahnset da irgendwie noch gebastelt und angepasst. Und naja, so kleine Details, ne? Ich habe es mir dann nicht nehmen lassen, irgend so eine Katzenfutterdose auszukochen, aus der habe ich dann die ganze Zeit getrunken. Das ist so, Glas ist natürlich schwierig.
Das fand
so,
ich
ne?
Sehr cool. Das fand ich ein sehr, sehr cooles Detail. Ja? Wir haben auch eben tatsächlich die Zähne deiner Frau und die hat ja auch Kontaktlinsen drin. Das sah ganz fantastisch aus, weil sie hatte halt nicht diese cheesy Plastikzähne, ne, die über Generationen hinweg davon so billigen Halloween-Vampiren getragen wurden. Nein, ja. Sie hatte quasi echte Vampirzähne, ne? Also sie waren wohl so, also wirklich, wie man es eher in einem Kostüm für einen Film auch machen würde, halt so auf den Zahn so angeleimt. Wahrscheinlich gehen die nie wieder ab und sie läuft immer noch so rum. Aber es hat sich gelohnt. Es sah halt einfach echt aus und es war cool. Und du hast den Preis fürs beste Detail gewonnen, definitiv mit der Katzenfutterdose, aus der du getrunken hast. Ich war übrigens Aunt Gladys, also Tante Gladys aus dem Horrorfilm Weapons. Mich hat aber keiner erkannt. Außer
der war zu neu noch für
kannte
viele.
Kannte halt keiner irgendwie den Film. Ne? Ich dachte, ich lade hier lauter Cineasten ein. Aber nein.
Also komm, wir wussten das schon und du hast natürlich auch das Gimmick dabei gehabt. Na, auch du konntest sozusagen hier Kontrolle ausüben. Das ist auch ein, zwei Mal am Abend sozusagen zum Tragen gekommen.
Ja, Mensch. Na gut.
Come on. War das jetzt schon too much? Nee, hättest du das nicht erwähnt, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch unter dem Radar gelaufen.
Ja.
Aber ja, nee, genau. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch da natürlich noch einige andere coole Leute in Halloween-Kostümierung zu sehen und dann den Abend nett zu verbringen. Ja, und von daher war das eigentlich ein schöner Abschluss auch zu der Spielthematik. Ich konnte dir sogar ein Spiel schenken, dazu vielleicht aber dann noch später noch mehr.
Tatsächlich, Alex, Geschenk an mich zu meinem 29. Geburtstag war tatsächlich das eine ausverkaufte Spiel, über das ich am traurigsten war, dass ich es nicht bekommen habe. Also ich war diesmal sehr gut vorbereitet. Wir werden wir gleich noch drüber sprechen, natürlich. Aber nicht alles schafft man. Und tatsächlich hat der liebe Alex es dann geschafft, das eine Spiel, das eigentlich ausverkauft war, dann doch noch aufzutreiben. Also ein ganz besonderes Geschenk sozusagen. Fantastisch. Ja. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich freue mich auch, dass meine Party dein Highlight der Woche ist. Mir hat es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu feiern. Ich habe trotzdem ein anderes Highlight gewählt. Tatsächlich eins, das erst kommt. Wenn ihr die Folge hört, dann ist es eigentlich schon soweit. Oder ihr müsst höchstens noch einmal schlafen, bis das, was für mich noch in der Zukunft liegt, für euch in der Gegenwart passiert. Ich rede vom Normal Band 2. Normal und die Ticking Clock. Das Superhelden-Comic, das ich mit Marco Wickling und Florian Biege, der die großartigen Illustrationen gezeichnet hat und dafür viele Jahre seines Lebens, ne, wirklich so Peter Jackson, Herr der Ringe, mäßig Jahre seines Lebens für jetzt insgesamt diese zwei Bände aufgeopfert hat, um all diesen Wahnsinn und diese irrwitzigen Ideen zu Papier zu bringen. Und das ist wirklich, wirklich großartig geworden. Ne? Die Geschichte endet auch hier, also keine Angst, das ist jetzt keine Reihe, ne, wo man jetzt irgendwie dann alle Monate wieder ein Band kaufen muss.
Was heißt hier keine Angst?
Ja, ich wollte quasi sagen, ne, manche Leute mögen ja auch abgeschlossene Geschichten.
Und wo ist Band 3 und 4?
Sag niemals nie.
Okay.
Aber quasi diese erste Normal-Geschichte, die wir hier erzählen, die ist mit Band 2 jetzt erstmal eben abgeschlossen. Also diese viele Dinge, die eben in Band 1 da aufkommen, ne, aufploppen, die haben ihren Payoff in Band 2. Also ich bin auch deswegen total gespannt, ne, wie das ankommt. Erst jetzt werden die Menschen erfahren, wie diese Geschichte zu Ende geht. Für all die, die Band 1 gelesen haben, wir waren ja mit Band 1 auf Tour, gehen mit Band 2 dann Anfang Dezember auch wieder auf Tour. Das wird cool. Und wie gesagt, also ich habe jetzt seit wenigen Tagen, ich habe ein Exemplar hier vorab geschickt bekommen, halte es jetzt in den Händen. Ne? Seid ihr bereit für das große Finale? Die Uhr läuft. Tick, tick, tick. Bei Rowohlt erscheint das Ganze, sollte dann eben natürlich auch Band 1 weiterhin erhältlich, falls ihr jetzt zum allerersten Mal von diesem Superhelden-Comic hört, also ein humoristisches Superhelden-Comic, dann im Buchladen oder Comicladen eures Vertrauens ab Dienstag, dem 11. November, hoffentlich dann auch Band 2 erhältlich. Ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt.
Ich kann da allen nur anraten, die sozusagen zu den Lesungen gehen. Die sind ja jetzt eher so ein bisschen in nicht ganz so großen Metropolen angesiedelt. War ja auch so ein bisschen der Plan, glaube ich, ne, von Marc Uwe, einfach nicht die gleichen Städte zu nehmen, sondern da einfach mal woanders hinzugehen als Band 1. Aber wenn ihr da hingeht, ich kann es echt nur empfehlen, weil es machen gar nicht so viel und ich hoffe, es machen einfach mehr. Geht da als Cosplay hin. Lest oder habt auch schon Band 1 gelesen. Denkt euch vielleicht auch einen anderen coolen Superhelden aus mit irgendwelchen lustigen Features und geht da in Cosplay hin. Es wird ist positiv aufgenommen, gerade weil es ja nicht alle machen. Also ihr müsst natürlich dann wohl sein in eurer Rolle oder in eurem Outfit, aber ich hatte da sehr, sehr viel Spaß, auch zusammen mit meiner Frau. Macht das. Da gibt es ja auch meistens eine Pause und davor, ne, mit einem Glas Getränk in der Hand und dann kommt man da schon mal ganz cool ins Gespräch oder vielleicht auch am Ende dann wieder beim Signing Foto mit euch dann und in coolem Cosplay. Also, das ist meine Empfehlung an euch. Bastelt da was Cooles zusammen.
Ja, ich mache immer ein bisschen ungern Werbung für die ganze Tour, nicht weil ich freue mich da wahnsinnig drauf, sondern weil es teilweise in den meisten Städten wirklich sehr schwierig ist, an Karten ranzukommen. Das ist immer blitzschnell ausverkauft, da reicht es, dass Marco Wickding eine Lesung ankündigt und zack, sind da die Stühle gefüllt. Ja, Deswegen, ich weiß es gar nicht selber, ob es noch Karten vereinzelt gibt oder nicht. Also für manche Städte sind auf jeden Fall schon ausverkauft. Entschuldigung, falls wir jetzt hier falsche Hoffnungen gemacht haben. Trotzdem natürlich erwähnt sein, Anfang Dezember geht das Ganze wieder los. So. Und los ging eben auch die Spielemesse. Alle Jahre wieder. Weihnachten und Silvester für alle Spieleenthusiasten weltweit verfallen eben auf ein Wochenende. Da wird dann auch, ne, erscheinen dann wirklich auf einen Schlag gefühlt 80% der ganzen Neuheiten übers Jahr verteilt. Natürlich gibt es noch einzelne Release-Ballungspunkte wie die Spielwarenmesse in Nürnberg oder auch jüngst jetzt hinzugesellt hat sich die BerlinCon, die ja auch immer mit jedem Jahr mit mehr Neuheiten und Releases aufwartet. Also es gibt natürlich dann immer noch so kleinere Ballungszentren, wo sowas geschieht. Aber der ganz große Knall, das große Feuerwerk, das gibt's weiterhin auf der Spiel in Essen. Und so war es dieses Jahr auch wieder noch größer, noch krasser und trotzdem wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Also die Spiel hatte auch wieder damit zu kämpfen, dass sie tatsächlich ausverkauft war, was früher tatsächlich irgendwie, das hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Da konnte man dann einfach die Familie, die irgendwie in Essen wohnt, da mittags, was machen wir heute? Ja, die Spielemesse ist da, ne? Dann fährt man da hin und schlappt da mal rüber und kauft sich da halt an der Tageskasse Tickets. Das ist tatsächlich, diese Zeiten sind erstmal passé. Also man muss sich das da wirklich wie auf einem Konzert oder wie andere Veranstaltungen halt wirklich drum bemühen, dass man da rechtzeitig Karten für sowas bekommt. Das ist schon mal das eine, was quasi letztes Jahr gefühlt noch überraschend war und jetzt irgendwie zur Norm zu werden scheint. Oder Alex?
Ja, also gerade sieht es so aus, ne? Die aktuellen Zahlen sind über die 4 Tage. Wir sprechen hier also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind die Hauptbesuchertage. Der Mittwoch, der ist so für Presse und noch letzte Aufbauarbeiten, ne? Da kommen wir dann auch noch ein bisschen, was haben wir so die Tage gemacht. Und an diesen 4 Tagen vom 23. bis zum 26. Oktober waren 220.000 Menschen da, ne? Und sie haben noch mal eine Halle mehr eröffnet. Die Halle 7, die wurde zum ersten Mal eröffnet. Sie melden in ihrer Pressemitteilung 948 Ausstellende aus 50 Nationen. Und du hast eben schon diese schiere Menge an Spiele angesprochen. In einer Zahl gefasst sind das um die 1700 Neuheiten, die da gemeldet waren. Und ja, gerade so Highlight-Tage wie Donnerstag, weil man will schnell Spiele haben, bevor sie ausverkauft sind. Und auch der Samstag, die waren schon eine Woche mindestens vorher ausverkauft. Und dann auch so ein bisschen die anderen Tage und auch der Sonntag. Ist dann im Verlaufe des Wochenende, ist es dann sozusagen auch ausverkauft gewesen. Ja, das ist so ein Thema, da beneide ich die Spiele auch nicht. Wie geht sie damit in den nächsten Jahren um quasi? Aber ja, es ist voll. Und man muss sich ein bisschen mehr bemühen. Es ist nicht mehr dieses Spontan-Event auf jeden Fall.
Gefühlt gingen dann die Meinungen stark auseinander, auch welcher Tag sich da am schlimmsten und vollsten angefühlt hat. Einig sind sich, glaube ich, alle, dass Halle 3 der absolute Albtraum ist, wenn es mal zu diesem
Im Ranking
kommt. Ne? Also ich habe Menschen sagen hören, ich werde nie wieder Halle 3 betreten. Und solche Dinge einfach, ne? Nicht, weil es da nicht attraktive Dinge gibt. Ganz im Gegenteil, scheinbar gibt es da sehr viele attraktive Dinge, weswegen diese Halle weiterhin sehr, sehr, sehr voll ist, obwohl die ja gar nicht mehr. Eine Halle 3 ist der ehemalige Haupteingang und ehemalige einzige oder einer der gefühlten großen Eingänge. Da ging es irgendwie nur auf diese eine Seite rein, ne? Da gab es dann schon auch einen zweiten Eingang, aber das war irgendwie so, ne, an der gleichen Front, wo man dann so auf 2 Türen dann die Leute so reingestürmt sind. Ost und West heißt, ich weiß nicht genau, die sind ja schon offiziell 2 verschiedene Namen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das war halt die alte Seite und da ist eine der Hallen, in die man dann zuerst kommt, Halle 3. Da findet man jetzt viel von diesen so Kennerspiel-Sachen, ne? Schon ein bisschen solches Zeug. Und es gibt ja aber einen ganz neuen Haupteingang, ne? Also da, wo auch dann die Presseveranstaltung am Anfang ist, ne? Der gläserne hier, der schicke neue Disneyland-Eingang. Und der ist ja auf der ganz anderen Seite. Und da kommt man quasi dann in die Halle, wo jetzt die Verlage sind, die früher eher in Halle 3 waren. Und die großen namhaften deutschen Verlage, sowas wie Kosmos, Ravensburger etc., Asmodee, die sind dann alle quasi jetzt in diesen, die jetzt eben am Haupteingang liegen. Und es ist deswegen da natürlich voll, und weil die jetzt von 2 Seiten reinkommen. Gehalten hat sich aber weiterhin, dass man, wenn man dem Ganzen einfach ein bisschen entkommen will, wenn man es mal lebend durch die Galeria geschafft hat, also dieser Bereich,
in dem fast
alle Essensbuden sich drängen und gleichzeitig ist es aber auch die Durchgangsstraße von allen Hallen, also es ist einfach der zentrale Punkt, wo man mehrmals am Tag einfach immer wieder durch muss, egal wie man es dreht und wendet, außer man läuft ganz außenrum oder so ein Quatsch. Wenn man dann in die hinteren Hallen flüchtet, ne, so 5, 6, 7, sowas, da wird es dann ein bisschen angenehmer. Ne? Da findet man dann, das sind auch die Hallen weiterhin, wo man noch Entdeckungen macht, ne, abseits seiner eigens erstellten Listen, wenn man überhaupt mit Listen auf eine Messe geht und sich nicht so überraschen lässt. Die macht man eher noch in diesen Hallen. Aber ja, es ist wirklich krass voll. Und genau, da gehen aber auch, wie gesagt, Meinungen auseinander. Ne? Die einen sagen, an dem Tag war es am vollsten, am anderen am dem. Im Ende war es an jedem ausverkauft und ich glaube, es liegt daran, wo man zu welchem Zeitpunkt war, wie sich das für einen angefühlt hat, ne? Ob man eine Toilette abbekommen hat oder nicht. Es gibt natürlich, ne, es gibt wie an jedem dieser Orte, es gibt immer, ne, man kann Schleichwege kennen, man kann quasi die bessere Toilette kennen. Die Toilette, die eher unbenutzt ist, ne, wenn man irgendeinen Presseausweis oder gar einen Ausstellerausweis hat, dann kann man noch in Bereiche rein, wo es natürlich auch wieder Toiletten gibt, wo nicht alle hin können. Also es gibt immer Wege, wo man sich das irgendwie schön gestalten kann, aber es gibt schon auch das Gegenteil davon, ne, wenn man dann in Halle 3, die eh schon so voll ist, irgendwie als Frau auf die Toilette muss, boah, dann gute Nacht, ne? Also das sind wirklich Schlangen, die stehen durchs Treppenhaus runter, ja, und so weiter. Also es ist schon krass voll. Ich weiß auch nicht, was da die Lösung ist. Entweder muss man sich einfach bewusst machen, dass das so ist. Man könnte natürlich einen weiteren Tag machen oder natürlich der radikale Vorschlag. Der Hunter und Friends hat dazu ja auch ein Video gemacht. Da gibt es auch einige Kommentare runter mit der Zukunftsprognose, ne, dass die Messe letztlich umziehen muss, um sich zu vergrößern. Auch dazu gehen die Meinungen natürlich stark auseinander. Und es wurde ja auch jetzt auf dieser Spiel erst bei der Eröffnungsrede von Carol Rapp gesagt, dass die Messe in Essen bleibt und bleiben wird. Ne? Also dass Zukunft, der Umzug, es keine Umzugspläne gibt aktuell.
Also die Messe. Auf jeden Fall im Nachgang nochmal gesagt wurde für nächstes Jahr, für 2026.
Für die nahe Zukunft jetzt erstmal gesprochen. Ja. Also die Messe spielt, die bleibt erstmal in Essen. Ob für immer, das ist natürlich damit nicht gesagt, aber jetzt, es gibt aktuell nicht den Plan, jetzt umzuziehen. Und damit können sich alle darauf einstellen, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in Essen stattfinden wird. Bei mir schlagen da auch zwei Herzen in einer Brust. Ich fand es teilweise auch wirklich ein Albtraum in Halle 3. Also zu manchen Zeiten, es war wirklich abartig voll. Das war es früher auch. Jetzt ist es halt immer voll. Das klar, man gewöhnt sich irgendwie dran. Ich bin aber tatsächlich noch glücklicher, als dass ich jetzt nicht mehr diese Termine Dichte habe, die wir früher hatten, als wir so ganz intensiv als Hunter und Kron wirklich von Termin zu Termin zu Termin gehetzt sind. Und dann wird es wirklich richtig zu einem Albtraum. Ne? Hast du den einen Termin in Halle 3 an der Ecke und dann musst du 15 Minuten später an der ganz anderen Ecke der Messe sein. Also da kannst du dich nicht dann eben treiben lassen und einfach Stand für Stand angucken, sondern musst du auch noch in so einer ungeschickten Route durch die Messe hetzen. Ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt nicht mehr muss angesichts dieser Menschenmengen. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, ne? Als damals Leipzig die Gamescom weggenommen wurde und nach Köln verfrachtet wurde, da war ich auch pisst. Erstens, weil ich in Berlin gewohnt habe und zur Gamescom da einfach mit so einer morgens aufstehen und hinfahren Aktion für mich war. Und jetzt ist es halt auch eine Reise, klar. Aber auch, ja, ich meine, was hat denn jetzt vom Geek Tun gesprochen, ne? Bitte versteht es nicht falsch, liebe Leipzig. Aber was hat denn Leipzig da jetzt noch, ne? Also an so einer attraktiven Messe. Also das war halt auch geil für Leipzig in meinen Augen,
die
halt
die Gamescom
zu haben. Ja, ja, ach, stimmt, die Modellhobby-Spiele.
Die Leipziger Buchmesse. Völlig recht.
Die Leipziger Buchmesse. Okay, na schaut mal, ja gut, dann. Nee,
aber klar,
ich meine einfach nur, an eine Stadt gebundene Institution einfach woanders hin zu verfrachten, tue ich mich auch schwer. Genauso wie ich mich natürlich auch schwer tue, dass das jetzt für alle Ewigkeit das bedeutet, dass so eine Essener Familie irgendwie nicht kurzfristig da auf die Messe fahren kann, ne? Weil das einfach nicht mehr möglich ist, wenn man das nicht wie so ein Rock-im-Park-Besuch vorbereitet, ne? Was auch Zimmer, Übernachten, alles ist halt einfach krasser geworden.
Naja, gerade wenn wir das so ein bisschen festhalten, dass die Spiel ja auch so als Leitmesse dasteht, ne, und jetzt nicht, möchte eigentlich selber ungern den Vergleich aufmachen, aber mit der BerlinCon, da sagen wir ja eine Convention, ein kleines Event, wo schon eher klar ist, dass das irgendwie ausverkauft ist, das erreicht eh nicht diese Menschenmassen, die da ist, aber die Spiel hatte er eigentlich oder hat immer noch irgendwie auch den Anspruch, für alle da zu sein und alle zu erreichen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die dann da andere Probleme schafft. Und ich denke auch, oder das ist, was ja auch Hunter angesprochen hat, wenn, dann sollte die Messe auch im Ruhrgebiet sicherlich bleiben, alleine vom Ballungs- und Einzugsgebiet, ne? Und das natürlich jetzt mal aus Berliner Sicht, wenn du da eine Stadt weiter bist, also in 20 Minuten, also mal gucken. Aber ja, das ist wiederum, kann ich da auch ganz, macht natürlich auch immer mal Gedankenspiele mit Hunter und Sachen darüber, gerade weil wir nun auch mit der BerlinCon im Event haben, in ganz, ganz kleinere Richtung, aber natürlich auch über Jahre immer umgezogen sind und es auch kennen, was das nervenaufreibend ist, funktioniert es und ist dann nochmal Faktor 100 sozusagen, ne? Das ist alles nicht so ohne. Ich bin auf jeden Fall total froh, dass ich nicht diese Entscheidung treffen muss und auch nicht die Umsetzung planen muss, was auch immer da in der Zukunft passiert. Aber es ist ein Thema, was man nicht wegdiskutieren kann. Es wird jetzt weiter im Austausch bleiben. Man muss gucken. Man muss letztendlich sicherlich auch an ein paar Stellen für nächstes Jahr auch nachjustieren, ne? Ich glaube, eine so der größten Sachen ist auch, wo können Leute mal sitzen und sich ausruhen. Ne? Dieses Jahr gab es ja in Halle 4 das erste Mal einen großen Bühnenbereich mit vielen interessanten Programmpunkten auch. Aber da hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass viele, die da auf der Bühne saßen, ich bin da immer mal vorbeigelaufen, habe mir ein, zwei Sachen auch mal angeguckt, wenn ich das zeitlich konnte, aber auch so ein bisschen als Break benutzt. Und das haben viele auch getan, weil das fast ausschließlich eine Fläche war, wo man mal sitzen konnte von der Messe selber. Ne? Klar, Verlage haben Tische und Stühle, aber da wird irgendwie gespielt, die sind eh voll. Freie Spielflächen, so gibt es nicht, okay. Aber es gibt auch wenig, sag ich mal, Erholungssitzflächen im Catering-Bereich, aber das ist auch alles sehr, sehr minimal für diese Besuchermassen. Und das ist natürlich eine Herausforderung mit Fluchtwegen und Ähnliches. Aber man hat dann halt das Bild, dass ab irgendeinem Zeitpunkt hunderte Menschen irgendwie in den Gängen, an den Seiten sitzen, rumluckern. Und das ist natürlich vom Look und vom Feel für die Leute nicht so optimal. So, ne? Also man ist ziemlich fertig und dann, ja, wenn du deinen eigenen Clubhocker nicht dabei hast, dann wird es ein bisschen herausfordernd. Und ich glaube, das wäre sehr gut, wenn so ein bisschen mehr Wohlfühlfaktor da reinkommt, wieder in die Messe.
Alex will Massagesessel in der Galeria.
Ja, und nicht nur jetzt ist, glaube ich, dieses Feeling, wir haben es überlebt, was zum Beispiel, keine Ahnung, wir auch hier auf der BerlinCon hatten, sau heiß, nicht klimatisiert. Man muss sagen, das Brettspielpublikum ist auch da, die ziehen auch durch, die leben mit der Leidenschaft für ihre Sachen und die lassen ziemlich viel über sich ergehen. Aber irgendwann möchte man natürlich, also man möchte ja eine Veranstaltung irgendwie, dass Leute rausgehen und sagen, das war ein cooles Erlebnis und nicht, ich hab's geschafft, ich habe meine Kopie gekriegt und ich bin da lebend rausgekommen sozusagen. Das ist ja nicht ganz das, was man hinten raus möchte.
Nee, so ist ja bei der BerlinCon auch, ne? Man ist froh, dabei gewesen zu sein in diesen alten Tagen und da zum Startline-Up gehört zu haben, aber man ist auch froh, dass es nicht mehr so heiß ist, ne? Und dann kann man erzählen, wisst ihr noch damals, wo es so heiß war, ne? Man will manche Dinge dann schon auch hinter sich lassen. Und ob es eine Möglichkeit gibt, die engen Stellen der Spiel hinter sich zu lassen, ich weiß es nicht. Aber ja, ich war teilweise auch, ne? Man ist wirklich völlig erledigt nach so einem Messetag. Das liegt natürlich auch daran, und dass es seit letztem Jahr und auch diesem Jahr und auch in Zukunft es den, naja, wie soll ich es nennen, ne? Früher war Mittwoch eben auch der Tag, wo dann nach die Pressekonferenz ist weiterhin mittwochs und dann geht man in diesen Raum, wo diese Neuheiten aufgebaut sind, da stehen auch Verlagsvertreter, das ist ein extra Raum, das ist auch praktisch, da kann man dann alle Neuheiten schon betrachten und anschauen, was heißt alle.
Extra Raum ist gut, wir reden hier von Halle 7, ja,
eine wir ganze, reden von der extra Halle.
Eine ganze Halle ist gefüllt.
In der die Neuheiten dann extra aufgebaut werden für diese Presseschau und dann war es das aber, ne, eben, es war früher für die Leute, die da die Stände fertig aufbauen, natürlich verständlicherweise furchtbar nervig, dass dann im Anschluss an diese Presseveranstaltung dann eben die Pressevertreter schon auf dem Gelände rumgelaufen sind. Es war aber für die Pressevertreter wahnsinnig praktisch, weil die dann tatsächlich teilweise da schon sich eben mit Verlagen unterhalten konnten, noch ohne den Stress, teilweise tatsächlich sogar an Ständen, die schon fertig waren, Sachen anspielen konnten und teilweise sogar auch schon Rezensionsexemplare oder was auch immer von ihren Ansprechpartnern, was auch immer, einsammeln konnten. Und dadurch gilt, glaube ich, für viele Leute aus dieser Pressebubble, dass die erst jetzt seit letztem Jahr so richtig mit den vollen Menschenmengen konfrontiert werden, weil man früher so schön am Mittwoch noch entspannt dem Ganzen umgehen konnte. Ne? Und ich verstehe vollkommen, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Das ist auch richtig, weil es war furchtbar für die Leute, die da noch arbeiten und aufbauen mussten und dann aber da schon die Pressebubble
Spaß haben will. Ne? Und
genau, du sagst es, also ich verstehe das total.
Ein paar hundert, wir reden ja nicht von 3 YouTubern, ja, sondern da rennen auf einmal ein paar hundert Leute schon über die Messe.
Ich habe ja gesagt, ich verstehe.
Und übrigens,
ich sage nur, sorry, ich vermisse es eben auch gleichzeitig. Und es war natürlich halt auch, es war halt auch geil. Es war der eine Tag, ne, wo die Hallen halt, die Gänge noch leer waren, wo man noch angenehm herumlaufen konnte. Ich fand es immer sehr schön. Wie gesagt, ich verstehe es total, dass die Entscheidung getroffen wurde. Ist auch richtig so. Trotzdem, glaube ich, kommt auch ein bisschen so der Eindruck daher, dass jetzt alle Presseleute das da quasi ihren gesamten Teil innerhalb des Spiels während laufendem Publikumsverkehr absolvieren müssen, dass sich die Massen noch gefühlt mehr anfühlen. Ne? Also für manche anderen Besuchenden, der noch nie in den Genuss eines Mittwochs ohne Menschenmassen gekommen ist, der denkt sich vielleicht, worüber reden diese Leute? Ne? Es war doch schon immer furchtbar voll auf das Spiel. Und jetzt fangen die Presseleute sich da an zu beschweren, weil die jetzt seit letztem Jahr auch plötzlich in den Massen herumirren müssen, ne? Allein und verloren. Das meine ich nur damit. Also ja. Und dann ging es noch weiter. Ne? Mein Supertrick war ja auch immer Schließfach. Mir da, ne, wenn du dann am Mittwoch konntest, du dir dann schon so ein Schließfach holen, ne, und diesen Mittwoch, ne, das war dann auch, wir haben, weiß nicht, was wir alles gemacht haben, wir haben gequatscht und wieder, und dann ist mir das ganz spät das eingefallen, und da gab es natürlich keins von den großen Schließfachern mehr, ne, weil die, der Trick, wir haben den ja schon mal irgendwann besprochen.
Das ist sozusagen dann du im Eingang Westbereich, da wo Schließfächer sind. Ich wollte übrigens sagen, das Halle 8, die Presseschau ist Halle 8, Halle 7 war dieses Jahr schon voll bespielt, Halle 8, also für diejenigen, da wo jetzt angestanden wird, dann auch für diejenigen, da ist dann sozusagen am Mittwoch Nachmittag, da ist die Presseschau. Ne?
Und da fangen meine logistischen Probleme dann eben an. Also das, ich bekomme nur ein kleines Schließfach ab. Und das räumen wir sogar anständig dann leer und reservieren kein neues, weil da hingen jetzt tatsächlich auch, ne, so Verbotsschilder. Das kümmert ja niemanden wahrscheinlich, aber man soll die eben gar nicht über Nacht reservieren. Wir wollten dann am nächsten Tag wieder eins, die waren dann natürlich alle weg. Also ich hatte diesmal nur an Tag 1 ein kleines Schließfach. Ah, das hat mich schon von Anfang an zu großen logistischen Problemen geführt. Ich hatte zum Glück wieder meine Familie dabei.
Ich wollte gerade sagen, du hattest viele fleißige Pack.
Ja, ich hatte Trägerinnen und Träger gemeint. Dabei, die ich dann eben, so kennen wir das ja aus letztem Jahr, in manchen Schlangen abstellen konnte. Ich muss aber dazu sagen, dass ich eben, weil ich ja meinen eigenen Stresshaushalt reduzieren möchte, diesmal so gut vorbereitet wie eigentlich noch nie, nicht mal zu Hunter und Kronzeichen gefühlt, auf die Spiel gefahren bin. Ich hatte nämlich schon wahnsinnig viel, ich hatte wirklich schon einige Spiele auch vorbestellt, ne, reserviert oder gar schon bezahlt und auch schon Spiele, die quasi erscheinen ja gerade in den 2 Wochen vor der Spiel, schaffen sie dann so ein paar Sachen schon in den einen Fachhandel oder hier beim anderen Online-Shop ploppt was auf. Man hat ja auch da geguckt, dass ich schon, ne, so was weiß ich, Herr der Ringe, Schicksals der Gemeinschaft, Kavango etc. auch quasi vorab schon organisiere, kaufe oder gegebenenfalls als Rezensionsexemplar anfrage. Aber auch zu dem Thema möchte ich generell mal was sagen. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob wir da kurz einschieben können. Ja, der Titel war ja ein Bus voller Spiele.
Gerne.
Fühlst du dich in der Lage, und das, ich will auch dich jetzt eigentlich gar nicht da so doll an den Pranger stellen, aber fühlst du dich in der Lage, wie viele Spiele es in etwa geworden sind? Und kannst du das, also hast du das für dich auch mal ausgerechnet oder sagst du, nein, du willst auch gar nicht nachdenken, wie teuer es war? Aber wenn wir die Zahl kennen, kann man ja mit einem groben Pro-Spiel-Betrag kann man sich das natürlich auch selber hochrechnen. Aber wie stehst du da gerade gedanklich dazu?
Ja, hallo, dafür machen wir den Podcast. Natürlich ist, wie gesagt, ihr kennt früher noch die Tagebuch-Diaries, die wir mit Hunter und Kron gemacht haben, wo wir wirklich dann intensiv Rezensionsexemplare eingesammelt haben. Ich sortiere inzwischen natürlich aus. Ja, auch wenn ich wieder angefangen habe mit der Hunter und Kron-Show, mit Hunter zusammen, und im Rahmen der Hunter und Kronschau natürlich auch Rezensionsexemplare angefragt werden. Es ist weit entfernt von dem, wie wir das damals gehandhabt haben. Und ich ziehe es zum Beispiel bei zahlreichen Gelegenheiten inzwischen auch vor, die Spiele zu kaufen und sie gar nicht anzufragen. Also bei einigen Verlagen, da tue ich das weiterhin, aber gerade was die irgendwelche kleineren, ausländischen, wo irgendwie, ne, wo du das Gefühl hast, da geht's, da, every copy counts, da kaufe ich tatsächlich jetzt einfach all meine Spiele und eher so, ne, die Rezensionsgepflogenheiten, den guten Kontakt, den man halt zu einigen, den größeren deutschsprachigen Verlagen hat, den hält man weiterhin. Und da habe ich auch das Gefühl, das schmerzt denen ja auch wirklich nicht und ist ja auch so. Das tut denen nicht weh, ne, Rezensionsexemplare rauszugeben. Aber ich habe tatsächlich jetzt, kaufe ich viel, viel, viel mehr als früher, damit ich eben, ne, wir erinnern uns, der Druck und die Erwartungshaltung, jedes Rezensionsexemplar, das man als Pressesprecher einsammelt, jetzt egal, von großen oder kleinen Verlag, von den kleinen vielleicht noch ein bisschen mehr als von den großen, aber per se von allen, ist man irgendwo dann auch verpflichtet, darüber zu berichten. Ne? Natürlich nicht, was man darüber berichtet, sondern das muss natürlich dem Rezensenten freigestellt bleiben, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Das bleibt mir überlassen, aber ich muss mich ja mit dem Spiel beschäftigen und muss meine Meinung dann irgendwann in irgendeiner Form eben dann kundtun und veröffentlichen. Und je mehr Rezensionsexemplare man eben dann sich da als Kanal anschafft, desto größer wird die Bürde und desto größer wird der Druck. Und das hat alles eben, wir erinnern uns, irgendwann mit zu diesen zahlreichen Tropfen geführt, die das Handel- und Grundfass damals zum Überlaufen gebracht haben. Ne? Dass man sich erwischt, Dinge zu spielen, die man spielen muss, anstatt die, die man spielen will und so weiter. Und deswegen aus Selbstschutz und auch, ja, es ist natürlich auch das Beste, um komplett unabhängig, journalistisch unabhängig vom Verlag zu bleiben, um mal so ganz salopp gesagt, indem ich das Spiel einfach kaufe. Ne? Dann kann ich damit machen, was ich will. Ich kann es in 7 Jahre in meinem Regal stehen lassen. Ich kann es weiter verschenken, weiter verkaufen. Ich kann es in der Kita geben. Ich kann es dir schenken. Ich kann damit tun und lassen, was ich will. Ich kann das Material für ein eigenes Brettspiel verwenden. Oder aber ich mache halt ein Video drüber, weil ich super toll oder super blöd fand, das Spiel, und halt gerne darüber was berichten möchte. Aber ja, ich kaufe inzwischen wieder sehr viele Spiele. Nicht alle, aber tatsächlich viele. Das bedeutet, das Ganze kostet natürlich einen Heidenspaß. Ne? Aber 4 Leute im Hotelzimmer, die haben auch noch was gekostet, so ein bisschen. Da gibt es zum Glück natürlich auch, muss man sagen, über diese viele Jahre als Rezensententätigkeit, ne, dann kennt man Verlage, kommt immer Verlagskontingente an Hotelzimmer, und auch da zahlt man dann einen anderen Preis, als, glaube ich, wenn man irgend einfach ohne diese Kontakte auf einer Webseite bucht. Ne? Das muss man sich schon
alles klar machen. Und man kriegt überhaupt.
Ja, genau. Das fängt damit an, dass man überhaupt ein Zimmer kriegt. Du hast völlig recht.
Mittlerweile ist der Preis, ja.
Wir fahren ja jetzt auf das Brettspielwochenende demnächst zusammen und haben da, wollen wir ja fast nur Neuheiten mitnehmen. Und dann habe ich wirklich, bin ich durch all mein komplettes Regal gegangen und habe quasi jede Neuheit von der Spiel auf die Liste geschrieben und bei 100 aufgehört, war aber dann auch fast am Ende. Also ich fast schätze mal, ne, lass uns großzügig dann nochmal 25 draufhauen. Ja. Dann sagen wir, es sind 125 Spiele. Davon sind natürlich auch kleine und große. Ich weiß nicht, was für einen Durchschnittspreis wir da ansetzen sollten. 25 Euro vielleicht.
Ich hätte jetzt auch so nicht gedacht, ne? Mindestens sowas, 20, ne? Wahrscheinlich so ein bisschen
zwischen 25 höher. Und 30.
Ja. Ja.
Müssen wir nochmal zählen, wie viele große und kleine Spiele das sind. Und dann kommt natürlich erstmal eine verhältnismäßig hohe Zahl raus, wo mir auch klar ist, dass viele Leute gar nicht in der Möglichkeit sind.
Rechnen wir jetzt mal mit 25 Euro, das waren über
3.500 Euro. Achso, du hast 125, ich habe jetzt 100 gerechnet. Genau.
Ja,
wir müssen aber natürlich wieder einen Prozentsatz Rezensionsexemplare abziehen. Es sind ja eben doch nicht alle gekauft. Also komme ich so auf meinen Zettel, es sind auf jeden Fall unter 3, aber über 2.
Mhm.
1.000 Euro, die innerhalb von einer Messe für Brettspiele ausgegeben werden. Tatsächlich ist das dann aber auch, wie wir es vorhin schon gesagt haben, das sind dann wieder 80% des gesamten Jahresumsatzes. Das ist einfach, also nicht Jahresumsatz, sondern des spielerischen Aufkommens pro Jahr. Und es ist natürlich, so kann man sich das Ganze auch schönreden, vergleichbar mit manchem anderen Hobby immer noch vollkommen im Rahmen. Ne? Ich gehe nicht segeln, ich gehe nicht mehr Skifahren.
Du hast kein eigenes Pferd.
Ich habe kein Pferd. Es gibt viele Dinge, die natürlich im Jahr, also natürlich kostet mich damit, und ich kaufe ja im Jahr dann auch noch mal Brettspiele. Also gebe
aber
ich,
hast
aber
du
das tue ich auch gerne. Also gebe ich wahrscheinlich im Jahr auf jeden Fall 4.000 Euro für mein Hobby aus. Ne? Also ja. Das auf jeden
ja,
Fall.
Ja klar, wenn wir jetzt aber, noch mit Hotel und
ja, Sachen. Ja genau, mindestens. Genau. Also klar, wenn dann noch Hotel und dann noch hier eine Reise und so, ne, dann kostet es vielleicht so an die 5.000. Habe aber auch die ganze Familie im Schlepptau und so. Und das kostet natürlich einen Skiurlaub oder das kostet das halt alles auch. Ne? Also damit ist es dann auch gleichzusetzen. Es kommt ja darauf an, was für eine Bedeutung das für dich hat. Und es ist natürlich eine größere Bedeutung geworden, weil wir uns eben auch als Rezensenten mit Spielen beschäftigen. Ne? Es ist schon dadurch, dass ich sie jetzt selber bezahle, siebe ich stärker aus als Hunter und Kron. Aber durch diese 7 Jahre Hunter und Kron, das ist natürlich auch allen klar geworden und damit muss man halt leben, ist diese Intensität, der man sich mit der Materie beschäftigt, einfach dauerhaft um ein gewaltiges Grad angestiegen. Ne? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, so ein bisschen nach dem Motto, Unwissen kann auch ein Segen sein. Ne? Oder, ja. Oder Stichwort, wer dumm ist, lebt glücklicher. Das meine ich in dem speziellen Fall ist im Sinne von dumm, wer sich weniger informiert,
gar nicht weiß, was es alles gibt.
Gar nicht ja. Teil der Bubble und dieser ist. Ne? Wenn ich nicht in den Fachhandel gehe, kriege ich 90% der Brettspiele, die erscheinen, gar nicht mit. Wenn ich nicht im Internet den Kolleginnen und Kollegen folge und mich eben informiere, weil eben die Brettspielbubble zu klein ist, um regelmäßig oder nur die allerwenigsten Verlage sich TV, Radio oder sonstige Werbung leisten können, bin ich quasi gezwungen, mich selber zu informieren auf diesen kleinen Nischenkanälen, ja, die wir alle hier betreiben für die Brettspielbranche, weil es da eben diese große Werbung nicht gibt. Deswegen ist es auch sinnvoll, tatsächlich Brettspielkanäle zu betreiben, weil ja, da man muss ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Ne? Es gibt einen großen Prozentsatz Menschen, die gehen halt in Kaufhäuser oder sowas und kriegen da halt mit, was da rumsteht. Und das ist halt echt nur ein Prozentsatz. Das ist die Spitze des Eisbergs, die man da sieht. Ne? Da gibt es natürlich Monopoly und Catan und ich gucke auch immer, es gibt dann schon immer 2, 3, 4, 5 Titel in all diesen Läden und Kaufhäusern, wo man denkt, ach, guck mal da, ne? Die haben hier ein Dominion stehen, ach, guck mal da hinten. Ne? Da gibt es dann immer so ein paar Titel, die es irgendwie über Eck dahin geschafft haben. Aber das ist wirklich ein Bruchteil. Und das hat sich natürlich radikal geändert und auch gerne geändert. Also ich kriege jetzt natürlich bewusst quasi den vollen Reibach mit, was in dem ganzen Jahr erscheint und interessiere mich auch wahnsinnig dafür, ne? Quasi wie mein Sohn, der sich für jeden Kinofilm erstmal, was erscheint im Kino, ne, will ich den sehen, will ich den nicht sehen, so entscheide ich auch für jedes Spiel, das tatsächlich im Jahr erscheint und das ich hier in Deutschland mitbekomme, entscheide ich für jedes Spiel, ob ich das haben will oder nicht. Ne? Das ist in vielen anderen Branchen, kann man sich auch mal überlegen, gar nicht möglich. Ne? Also ist natürlich auch so ein Luxusanspruch, den viele Spieler immer noch an dieses Hobby haben. Ich möchte gerne alle Neuheiten spielen. Früher, da konnte ich das und jetzt sind es viel zu viele. Ja, klar. Es kommen auch viel zu viele Bücher, viel zu viele Filme, viel zu viel Musik raus, als dass man das alles hören kann. Also so ein bisschen filter ich ja auch per se. Ne? Ich spiele keine Wargames, ich spiele sehr wenig abstrakte Spiele und so weiter. Also ein bisschen was schaue ich mir auch sehr wenig an. Aber es ist natürlich, wahrscheinlich hat sich's um Faktor 100% vermultipliziert durch all diese Hunter und Kron-Zeit. Ne? Und früher habe ich halt auch meine 10 Spiele im Jahr gekauft und jetzt sind es halt 100 plus.
Und aber wie fühlt sich's denn jetzt für dich an, wenn das so geballt ist? Also hast du beim Kaufen manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, naja, du denkst auch gar nicht nach und vielleicht ist da doch nochmal was Schönes und du nimmst denn das irgendwie mit so? Oder hast du da theoretisch ein klares Budget? Und wenn du dann jetzt diese 100 Spiele plus da auf einmal vor dich stehen hast, macht es was mit dir? Kannst du gut damit umgehen? Bist du da überwältigt? Lässt dich das kalt? Freust du dich oder auch so ein bisschen ehrfürchtig? Weißt du, was
ja,
ich meine?
Also das ist natürlich ein bisschen auch das Problem an Essen, wieder um an die Eingangsthematik zu kommen. Ne? Sind die Zeiten vorbei, wo man, ach guck mal, da ist ein leerer Tisch, lass mal kurz da hinsetzen. Und, ne? Früher hat man sich da noch treiben lassen. Ich kenne von Pärchen, die haben da wie so ne, Legolas und Gimli Ork-Köpfe-Wettbewerb machen quasi, wie viele Spiele man an einem Tag schafft anzuspielen auf der Spiel. Und da haben die zweistellige Zahlen geschafft. Ne? Jetzt musst du irgendwie um 5 vor 10 am Tisch stehen, um den zu reservieren, um dann eine Partie am Tag zu spielen. Also es ist tatsächlich auch viel mehr eine Messe geworden, wo ich mich jetzt deswegen dieses Jahr noch stärker im Vorfeld quasi schon mit all diesen Spielen beschäftigt. Ne? Ich habe viele, viele Stunden, wirklich fast genauso viele Stunden wie auf der Messe rumzulaufen oder gar noch mehr mit diesen Listen zugetan, mir diese Spiele vorab angeguckt, was sind das für Mechaniken, dann ne, was gibt's da schon zu lesen und da auch wieder ausgefiltert, weil wir haben es ja gesagt, ne, das klingt krank, ah krass, er hat 100 Spiele gekauft, aber es sind halt 1700, ne, von denen ich 1600 halt rausgesiebt habe. Das passiert quasi im Vorfeld und dann ist es erstmal eine Liste runter auf 300, die noch interessant klingen, ne, und dann kommt der harte Teil von diesen 300, dann hole ich mir professionelle Hilfe in Form von meiner Frau und gehe diese 300 mit meiner Frau durch, ne, weil das sind die 300, die ich alle geil finde mit meiner FOMO, meiner Fear of Missing Out. Ja, guck mal, das und das, brauchen wir das nicht auch? Und dann hilft meine Frau mir quasi von diesen 300 auf 150 runterzukommen. Und diese 150, das ist dann die Liste, mit der ich auf die Messe gehe und auch die Liste, mit der ich dann gucke, ne, was ich da so vorbestelle. Also das ist ja auch so krankes Ding, Marc. Das ist schon natürlich der ausgesiebte Teil. Ne? Das sind noch die 10% von den Neuheiten, die erscheinen, die dann quasi hier bei mir im Haushalt landen. Und da ist natürlich trotzdem der Radar immer noch ein bisschen großzügiger eingestellt. Für mich ist es aber auch, das ist natürlich eher das Bewusstsein, was jetzt auch entstanden ist, oder wo man sich auch mehr Gedanken drüber macht. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass das Möglichkeiten sind, die viele Menschen gar nicht haben. Ne? Die können sich 3 Spiele im Jahr kaufen, vielleicht ein Spiel, und viele Leute können sich gar kein Spiel kaufen. Wir haben früher auch intensiv, ne, das meine ich ja mit diesen Diaries, die wir quasi jeden Abend den Loot dann da präsentiert von der Messe und die Tradition der Lootpicks, die es immer noch gibt. Und ich möchte das auch gar niemanden die Lust daran schmälern. Ich verstehe das total. Ich habe da auch jahrelang mit voller Begeisterung mitgemacht und gerne diese Lootpicks, ne, oh, guck mal hier mein Stapel, oh, hier mein Stapel. Aber ich, wie es manche vielleicht gemerkt haben, habe es dieses Jahr nicht getan und denke auch, dass ich das in Zukunft nicht mehr tun werde, weil ich weiß auch nicht, es gibt auch einen Teil von mir, der das wirklich problematisch findet, diesen Teil des Konsums da so zu zelebrieren und so, ja, wie gesagt, manche Leute haben überhaupt nicht die Möglichkeit dazu, ne, und ich, keine Ahnung, also irgendwie habe ich angefangen, ein ungutes Gefühl, ne, das dann eine bestimmte zur Schaustellung von diesen Dingen und so, ne, das ist ein überbordender Konsum, den unsere Bubble da ein paar Tage lang auf der Messe betreibt, die einen mehr, die anderen weniger. Das ist vielen von uns schon bewusst, manchen vielleicht auch nicht, aber ja, keine Ahnung, irgendwie, also habe ich den Geschmack an quasi diesen, zumindest diesen Lootpicks, ne, und dieses, ah, guck mal hier, was ich alles gekauft habe, das habe ich so ein bisschen verloren, ne, ich tue das jetzt, meine Tüten mit meinen Helferlein still, schnell im Regen, dann, also ich schäme mich da auch nicht dafür, das meine ich damit auch nicht, ne, sondern aber, keine Ahnung, mir ist die Lust daran, jetzt guck mal, was ich mir alles Tolles gekauft habe, vergangen, ich finde es immer noch interessant, darüber zu berichten, weil es auch, ne, auch mal zu sagen, was man nicht kaufen soll, das ist ja auch wichtig. Aber ja, tatsächlich habe ich dieses und glaube letztes Jahr auch nicht, bin mir nicht ganz sicher. Doch, kann sein, dass ich letztes Jahr noch tatsächlich nach der Spiel einen Lootpick gemacht habe. Aber dieses Jahr tatsächlich nicht. Ihr werdet natürlich irgendwie dann trotzdem mitkriegen, was das alles für Neuheiten sind, weil ich will auch das Instagram-Format, also Should I Stay or Should I Go, also diese Kurzreviews und so, ne? Ich würde schon die Meinung zu den Spielen halt kundtun. Aber ja, das ist ein kompliziertes Thema und da gibt es schon auch 2 Herzen in meiner Brust. Wie gesagt, ja, der alte Kron hat es wahnsinnig gerne gemacht und auch forciert und vorangetrieben, der neue Kron. Keine Ahnung.
Ich habe 2 Spiele gekauft. Eins habe ich dir geschenkt, das andere habe ich da an dem Stand noch mitgenommen, weil ich dachte mir, ach, passt so, warum nicht? Nehme ich doch die 2 Spiele mit.
Du hast ja auch leicht, du hast einen verrückten Freund, wo du weißt, der kauft alles.
Und ich glaube, insgesamt habe ich vielleicht 5 oder 6 Spiele mitgebracht. Habe natürlich auch ein bisschen Review, aber natürlich auch mit Verlagen da eine andere Connection, ne, dass man da vielleicht mal 1-2 Spiele nicht bezahlen muss, weil man da in einem Austausch ist und befreundet ist und so Sachen. Ne? Also da geht es dann manchmal nicht sogar mal mehr um Review-Sachen, sondern auch um solche Dinge als Währung. Und genau, du sagst es, ich bin natürlich da auch entspannter und nehme das auch ganz gerne an, weil ich weiß, Kron, du, Hunter, ne, Review-Exemplare, Pete, Stromer da auch noch über die Messe und also so in meinem näheren Umkreis habe ich ohne Probleme dann Zugriff auf, ich sag mal, dann insgesamt vielleicht 200 Neuheiten, davor wird ja Sachen zum Kanal auch schon geschickt und, sodass ich natürlich da auch eine ganz andere Rolle habe, ne? Ich bin ja da in erster Linie auch schon beruflich da für die BerlinCon Und da ist die Messe auch immer noch sehr, sehr interessant und schön und man trifft Leute aus aller Welt. Und ich habe natürlich dann viel Termine, die aber über die Jahre auch so gestaltet, dass ich nicht zu viele Termine an einem Tag habe und dann auch die Wege kenne. Also ich bin dann ganz, ganz viel über die Außenwege unterwegs.
Ja,
und
das ist ein guter Trick.
Ja, wirklich selten in den Hallen, sondern nur, wenn ich da Termine habe. Und oft sind die Termine dann ja natürlich auch in irgendwie Separés oder Bereichen von den Verlagen, dass das auch nochmal entspannt, dass man sitzt dann in der Kabine oder je nach Verlagsgröße, sowas Asmodee, Kosmos, Ravensburger, die haben dann, sind vielleicht auch in irgendeinem Business Center, da geht man irgendwelche Treppen hoch, da ist man dann ganz abgeschieden quasi von den eigentlichen Besucherströmen. Es ist natürlich trotzdem anstrengend, weil wir da ja natürlich über Dinge reden, sozusagen, über Standflächen, Sachen und, aber dieses ganze Drumherum, dieser Sound, der da ja schon herrscht, einfach diese Menschenmassen auf den Gängen, in den Hallen, das versuche ich fast eigentlich zu umgehen und genieße dann eher, weil wir dann trotzdem natürlich früh da sind, damit wir nicht in diesem Verkehrschaos stecken bleiben. Mit den Ausstellerausweisen kommt man ja auch schon früher rein. Das ist eigentlich die schönste Zeit, die ihr als Normalbesuchende gar nicht erleben könnt. Ich sag mal, eine Stunde vor eigentlicher Öffnungszeit da durch die Hallen zu schlendern, auch zu gucken, mal so ein bisschen irgendwie zu quatschen. Und das ist natürlich für einige Sachen auch schon eine Herausforderung, weil natürlich ganz, ganz viele aus unserer Branche, die beim Verlag arbeiten oder die einen eigenen Verlag haben, die sind auch alle Brettspielfans, ne? Und jetzt kommt da die ganze Welt von Brettspielen zusammen. Und auch in dem Beispiel jetzt, ne, das Spiel Ghostlift von einem japanischen Verlag, was Kron da noch haben wollte, die haben dann nur, keine Ahnung, 50 Exemplare pro Tag da. Und dann sind aber alleine ja schon, ich weiß gar nicht, wie viel tausende Leute ja Aussteller da sind, Erklärer, Erklärerinnen und. Und die haben auch Bock auf diese Spiele, ne? Und die sind da den ganzen Tag für euch, die erklären euch, die sind da, also die haben auch gar keine andere Zeit, als kurz vor Halleneröffnung da auch mal irgendwo hinzugehen. Aber das sind natürlich auch so viele, dass in dem Beispiel jetzt, wo ich dein Spiel besorgt habe, da war ich um 9 Uhr an dem Stand und da standen schon quasi, weiß ich nicht, 30 Leute standen, / saßen vor diesem kleinen Stand, waren schon 30 Leute und die haben angefangen um 9.30 Uhr zu verkaufen und ich glaube um 10 oder kurz vor 10 öffnen die Hallen eigentlich erst für die normalen Besuchenden. Ne? Das heißt aber, an diesem Stand hat kein Normalbesuchender an diesem Sonntag, ich weiß nicht, wie es an den anderen Tagen war, hat da überhaupt eine Chance gehabt, ein Spiel zu kaufen, weil die Stückzahl schon so klein war. Und das will ich jetzt auch irgendwie gar nicht bewerten, aber ich will nur sagen, weil da so viele enthusiastische Leute dran teilnehmen, na, sind das auch wieder Herausforderungen natürlich für euch als Besuchenden. Aber ich verstehe natürlich auch, dass die Ausstellenden, die auch halt dafür brennen, auch Bock auf die Sachen haben. Das wird sich wahrscheinlich immer schwer auflösen, so eine Thematik. Aber ja, also.
Es ist eine komplizierte Geschichte, ne? Also gerade für Leute, die dann natürlich wirklich solche weiten Flugreisen mit ihren kleinen Verlagen da unternehmen müssen, ne? Und von da auch die Spiele dann ja verschiffen. Da ist wirklich, geht es um jedes Spiel. Und wenn die dann am Ende 3 Kartons Spiele wieder mit heimnehmen müssen, das kostet es wieder ein Heidengeld. Das bedeutet, die sind natürlich, die müssen dann auch knapp kalkulieren und sind auch drauf angewiesen im Prinzip, ne, dass altes Zeug dann rausgeht und oft tatsächlich, ja, schaut dann der ganz normale Besucher, der da vor allem gemütlich durch die Gassen schlendert, ne, du hast vielleicht noch eine Chance, wenn du auf deine Handfläche den Standnummer eingraviert hast, ne, und 7 Uhr morgens dich da im Zelt aufbaust, um dann um 9.30 Uhr, wenn auch immer dann die Besucher rein dürfen, 9.55 Uhr da reinrennst und zielstrebig in Halle 5a 312, um dich dann da aufzubauen, ne, aber das ist ja auch wieder, du willst ja eigentlich, oder es gibt ja auch Leute, die willst ja eigentlich rumlaufen und Dinge entdecken, ne, und das ist quasi, in dem Moment, wo du das tust, sind 5% der Messe schon ausverkauft. Daran wird sich aber auch nichts ändern, ne? Auch,
aber man kann genug entdecken. Ja, es gibt so viele Sachen, ihr werdet da Dinge entdecken.
Es gibt unzählige Spiele und man muss sich ja auch bewusst machen, man hat es gar nicht, als jemand, der nicht Teil der Bubble ist, hat man diesen ganzen Quatsch auch wirklich ganz ernst gemeint, überhaupt nicht nötig. Leute, kauft die Spiele vom Jahrgang davor, ne? Und zwar zum halben Preis und in der Wundertüte und dann kriegt ihr doppelt so viel, dreifach so viel Spiel, ne? Geht in die, es gibt bestimmt einen großen Prozentsatz Menschen, die das genauso tun, die sich denken, Alter, die stellen sich da 3 Stunden an, um dann für 80 Euro so ein overhypedes, neues, kompliziertes Scannerspiel zu kaufen. Ich gehe hier in den Schnäppchenbazar und kaufe für 80 Euro 2 Tüten voller Spiele. Ja, na klar, macht es, Leute, Spiele werden nicht schlecht, ne? Dieses Spiel von letztem Jahr ist nicht schlecht, ne? Ihr müsst ja nicht Mitternachtsparty kaufen, sondern kauft einfach, ne, ein bisschen, gibt einfach auch wahnsinnig Schnäppchen immer noch auf das Spiel. Das gilt aber halt nicht für unsere Neuheiten fixierte und gestörte Bubble, die sich halt natürlich lieber um 7 Uhr im Bademantel irgendwo frieren für irgendein kleines taiwanesisches Kartenspiel anstellen, von denen sie nicht mehr wissen, ob es gut ist, ne? Einfach ja. Nur, manchmal spricht es auch so rum. Die Schlange an Tornado Splash, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe auch eins, weil meine liebe Frau sich da dankenswerterweise 1 Stunde lang hingestellt hat, von 9 Uhr morgens bis 10, ne? Und ich, keine Ahnung, da habe ich auch Leute dann einfach sich da anstellen, weil man mitkriegt, dass da eine Schlange ist, ne? Also diese Effekte.
Irgendwie ja tatsächlich im besten Fall gehört das halt auch dazu. Ich habe auch ein kleines Video gemacht auf dem Kanal, da habe ich die Story halt auch beschrieben, wie ich da sozusagen sitzend gewartet habe. Es war ein Erlebnis auch, ne? Da bin ich ganz entspannt, weil ich musste nicht an 28 Schlangen stehen. Das war mein eines Schlangenerlebnis, da am Sonntagabend schon völlig, Sonntag früh schon völlig verstrahlt, sozusagen am Ende der Veranstaltung. Aber ja, also das sind natürlich auch Sachen, die machen es dann so speziell. Man hat da irgendwie was ergattert. Also all das ist so vielleicht so unwirklich, aber das ist dann doch das, was es irgendwie interessant machen sollte für euch. Und ansonsten, klar, du hast vollkommen recht. Otto Normalleute, die kaufen einfach gemütlich Spiele. Mittlerweile sind die alle auf so einem guten, hohen Niveau von den letzten Jahren, ne? Also was da zu haben ist, da hat man auf jeden Fall Spaß mit, ne? Also das kann man auf jeden Fall festhalten.
Und ein großer Teil auch der ausverkauften Titel, ne, die kommen ja dann 2-3 Monate später doch dann irgendwo irgendwie wieder ran oder die erscheinen erst lokalisiert dann bei einem deutschsprachigen Verlag. Am meisten Sinn macht es natürlich tatsächlich, ne. Es gibt so ein paar exotische Dinger, der Markt des Ghost Elevator, das Alex mir zum Geburtstag geschenkt hat.
Ghost Lift,
ja. Entschuldigung. Das chronisch ausverkauft war, dazugehört, ne. Das sind natürlich genau die Sachen von irgendeinem kleinen Verlag, den man eben einmal im Jahr trifft und so auf der Spiel, ne. Und sonst musst du irgendwo nach Taiwan fliegen oder sonst wohin, um da Kontakt zu haben. Da mag es dann manchmal eben schwierig sein und da macht bei solchen exotischen Dingen dann vielleicht noch Sinn, dass man da lange drauf wartet. Aber ansonsten dann ein bisschen Geduld, wenn man keine FOMO hat, glücklich mögen all jene sein. Dann, ne, ich bin auch mit guten Brettspielfreunden, die spielen wahnsinnig viel und intensiv viele Brettspiele und die schlendern mit mir da 2 Tage völlig entspannt, ne? Völlig entspannt. Über die Messe, ne, die haben keinerlei FOMO, keinerlei Druck, Stress, keine Listen. Die gucken sich einfach gemütlich was an, ne, wenn ein Tisch frei wird, auch heute noch, wie damals, dann setzen die sich hin und spielen was. Ich wäre ja auch gern so. Ne, aber das ist nicht so leicht, Freundin.
Du bist ein bisschen aufgeregt. Aber
ja, können wir in einer anderen Folge, da können wir auch mal eine Folge machen.
Ich hatte es ja schon angesprochen, ich bin in ganz anderer Mission da unterwegs und für mich ist es natürlich immer dieses Highlight, da Leute weltweit zu treffen, immer wieder ins Gespräch zu kommen, natürlich auch mit Leuten über Jahre, aber auch immer mal wieder neue Leute kennenzulernen und dann passiert sozusagen drumherum, also Events auf der Veranstaltung, natürlich für Presse oder andere Bereiche, auf die man dann quasi eingeladen ist oder Zugriff hat. Es gab wieder mehrere Geburtstagfeiern und Events, irgendwie so Asmodee ist 30 geworden, Blue Orange ist 20 geworden, Catan hat einen Weltrekord aufgestellt, kann ich später vielleicht ja auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Also da sind dann so quasi Unter-Events, wo man natürlich cool in den Austausch kommt und auch Dinge irgendwie sehen kann, auch spieltechnisch sozusagen ein bisschen in die Zukunft blicken kann, aber natürlich in dem Austausch sein kann für die BerlinCon, aber auch rein zwischenmenschlich. Und dann gibt's natürlich viele Sachen, die abends dann noch passieren. Gerade dann sind natürlich so die wichtigen, in Anführungszeichen, Networking-Termine, wo man dann irgendwie noch auf Events, Partys, Kosmos hat jetzt über Jahre, die hatten quasi, ich weiß nicht, was ist das, 3-4 Jahre, da haben sie auch Geburtstag gehabt, da haben sie so eine coole Party im Club so gemacht, so eher so ein bisschen Dance-mäßig. Das hat allen so gut gefallen, dass sie die auch weiterhin machen. Donnerstagabend ist also die letzten Jahre auch so ein fester Termin, wo man dann mal ein bisschen Distanz rein schwingt für die Bock haben und dann einfach auf einer anderen Ebene mit Leuten in den Austausch kommt. Spiel des Jahres, Spieleabend ist am Freitag immer auch kann man sich da letztendlich wertschätzen, aber auch das ist natürlich begrenzt so, ne, dass ich da auch den, ich sag mal, den Luxus habe, über die BerlinCon und auch den Kanal auch dort eingeladen zu werden. Und das ist dann auch immer eine schöne Sache, dann da mit vielen Leuten da auch mal in einem ruhigen Rahmen spielen zu können, in den Austausch zu kommen und mehr oder weniger ja da ganz viele bekannte Gesichter der Brettspielszene trifft, ne, Autor, Autorinnen, aber auch Verlagsleute und. Keine Ahnung, dann quatscht man halt mal mit Leacock irgendwie nett so, ne? Theoretisch ja Superstars der Branche, so mit Pandemic und hier und da vielfach verkauften Exemplaren, aber natürlich jetzt nicht so abgehoben und würden sich, glaube ich, auch nie als Superstars bezeichnen. Aber das ist einfach ein sehr, sehr cooler, schöner Austausch dann immer an der Stelle. Aber ja, das bedeutet natürlich auch, dass man das auch überstehen muss, die Spiel, da neben den tagsüber Aktivitäten, dann auch noch die Aktivitäten in den Abend rein. Und ich fand es ganz gut, dass ich keine Erkältung im Nachgang hatte. Ich war, glaube ich, dieses Jahr auch gefühlt am geschafftesten vorher währenddessen, aber habe versucht, auch so ruhig wie noch nie zu machen, ohne jetzt wichtige Sachen sein zu lassen. Aber ja, also es ist immer ein ganz schöner Kraftakt.
Ja, wie du schon angesprochen hast, diese Community, ne, das ist ja quasi auch das Herzstück der BerlinCon, quasi die Community zu treffen und die Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Aber das gehört natürlich irgendwie auch auf das Spiel dazu, wenn man das Glück hat, in einem der umliegenden Hotels unterzukommen, ne, dann ist es halt um die Zeit auch eben voll mit so gleichgesinnten Verrückten. Und ich glaube, das ist auch Teil des Geheimnisses, warum man da bereit ist, Endeffekt mehr zu bezahlen, als wenn man einfach mit Geduld drauf wartet und später in den Spieleladen ums Eck geht. Ne? Die Zeiten sind vorbei, dass es krasse Messepreise gab oder so, sondern man geht da irgendwie hin, um irgendwie 2 Wochen früher dran zu sein und um zu sehen, man ist nicht der einzige Verrückte. Ne? Man trifft halt all diese anderen Verrückten, die auch da, ne? die ganze Zeit, alle wollen spielen, alle sind interessiert am Thema Spiel und das macht einfach Spaß, ne? Das gehört, glaube ich, zu diesem allgemein zu so einem Messewahnsinn immer mit dazu. Ne? Es ist halt einfach, ja, das sind 1000 Leute, aber die sind halt alle auch wegen der gleichen Sache da wie man selbst. Und so ein bisschen wie auf einem Konzert, ne? Die alle mögen dann die gleiche Musik und irgendwie hat man dann auch so ein, man ist zwar genervt, weil all diese Leute da sind, aber gleichzeitig hat man auch so ein Gemeinschaftsgefühl mit all den
Leuten. Auf jeden Fall.
So geht es mir dann immer. Ne? Es geht nicht mit und es geht nicht ohne. Man braucht Mitspieler und gleichzeitig müssen sie doch jetzt nicht 10 Zentimeter von meinen Füßen rumlaufen. So nach dem Motto. Und dann habt ihr euch bestimmt auch schon gefragt, die Folge heißt ja auch ein Bus voller Brettspiele. Als diese 100 Spiele, die natürlich niemals in ein kleines Schließfach passen. Wir haben ja zum Glück auch mehr als einen Tag Zeit. Also, wir werden erstmal so viele Spiele wie halt nur gehen in dieses kleine Schließfach da eben am Tag reingestellt, die man dann ja abends ins Hotel mitnehmen kann. Wo wir ja, und das ist auch schon Teil des Problems, dieses Jahr mit dem Auto da waren, weil wir davor noch, wir waren ja im Phantasialand, so einen Mini-Urlaub gemacht und sind dann von da auf die Spiel gefahren mit unserem California. Und dann weiß ich halt, wir sind mit dem Auto da. Ne? Und alle Spiele, die ich kaufe, kann ich direkt ins Auto laden. Und die sind dann auch, wenn ich heimfahre, direkt bei mir zu Hause. Ne? Das war ja all die Jahre, das sind wirklich Tage des Leidens und der Qual. Ihr könnt es gar nicht vorstellen.
Wenn die erst mal im Studio ankommen, dann müssen die vom Studio zu dir.
Ich habe ja die letzten Jahre auch schon privat das Zeug gekauft, aber dann eben da an diesem Packstand abgegeben. Ah, ja. Ne? Und dann musst du aber 3, 4, 5 Tage warten und läufst dann wirklich unruhig durch dein Haus. Und denkst,
und kommt das Paket an, beschädigt?
Alles kommt dann irgendwann an, irgendwas ist dann zerdellt und so. Aber man muss halt warten und es ist einfach furchtbar. Man kauft Spiele und hat sie dann gar nicht, sondern gibt sie irgendwo dann wieder ab und tut sie da in Kartons verpacken.
Den habe ich gar nicht bewusst gesehen, drauf. Aber den Stand gab es wahrscheinlich wieder.
Stimmt, ne? Der war früher immer in der Galeria, das wäre ja... Das muss ich mal rausfinden. Naja, es gibt auf jeden Fall ja einen Stand, wo man Taschen abgeben kann. Das habe ich aber nicht gemacht. Das war ja auf der ganz konträren Halle. Also wirklich direkt ganz woanders als die Schließfächer. Ich habe dann natürlich dann doch auch wieder ein bisschen das Vitamin B ausgenutzt. Möglichkeiten, die natürlich andere nicht unbedingt alle haben. Bei der Edition Spielwiese quasi hinter den Kulissen einen Stapel erschnorrt. Ne?
Mit Standfläche Augen, hast du bekommen.
Früh, wenn der Messebeginn ist und alle noch fit und gut gelaunt, quasi mit Rehaugen kann ich bei euch ein paar Spiele zwischenlagern. Und dann sagen die immer ja und wissen ja nicht, was jetzt geschieht.
Eigentlich müssten sie es aber, mittlerweile müssen sie doch wissen, wenn Kron fragt, wenn ein Kron paar fragt. Spiele, also man kann natürlich auf so eine normale Standardschachtel das hochgestapelt, kriegt man auch schon einiges unter, aber ja.
Man kann tatsächlich Brettspiele eben cool stapeln, das ist weiterhin toll. Ja. Und ja, wahrscheinlich bauen die auch einfach deswegen schon einen größeren Stand, da hast du recht.
Ja, die Zündspieler hatten einen ziemlich großen Stand, muss man sagen.
Die hatten eher hartes Pech, ne? Dann nach dem ganzen Messestress, dann Standparty, Edition Spielwiese, Samstagabend, alle warten, dann kommt so der Caterer reingefahren, ne? Mit auch so einem turmhohen Wagen voller Essen fürs ganze Team sozusagen und fährt dann einfach quasi schon in Sichtweite zur Party über eine Bodenwelle und dieser ganze Turm an Essensmaterial stürzt in einem dramatischen Ausmaß auf den Hallenboden und ist damit, verwandelt sich quasi in ungenießbare Pfütze auf dem Boden. Das war schon hart.
Worst-Case-Szenario. Es wäre eigentlich nur noch schlimmer gewesen, wenn sie auf die Standfläche geklatscht wäre.
Auf die Spiele. Es gab dann, alle, die jetzt wirklich schockiert sind, es gab natürlich ein Happy End und der Besitzer dieses Catering-Service hatte wohl auch ein Restaurant und hat das ganze Team da in sein Restaurant eingeladen und die hatten alle noch einen spaßigen, lustigen Abend und niemand hat geweint und es ging allen gut. Es war aber ein kurzer, dramatischer Schockmoment. Genau, auch was ich noch sagen wollte, auf der 30 Jahre Asmodee-Party, ne, da entsteht ja so ein ganz riesiges, cartoonartiges Gemälde von einer Künstlerin namens Charlotte, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Huge, also H-U-G-H-E-S, die hat da schon so ein riesiges Stadtszenario, ne? Ihr wisst schon, so eine Art Gemälde, wo man halt, ne, so ein
Wimmelbild, oder?
Genau. Ja. Und da werden jetzt eben anlässlich dieser 30 Jahre Asmodee-Party noch so Brettspiel-Anekdoten eingebaut. Und ich kann mit Stolz und Freude verkünden, dass eine meiner Anekdoten, die haben gefragt quasi, ne, Kron, hast du nicht auch eine Anekdote? Und dann habe ich eine Anekdote erzählt, wo uns in Sri Lanka von Affen auf dem Balkon von unserer Unterkunft quasi so die kamen die Affen und haben halt so Sachen gestohlen. Ja. Unter anderem halt auch Brettspielmaterial von dem Spiel, was wir da gespielt haben. Und das fanden die natürlich super lustig. Und das wird jetzt wohl angeblich in diese riesige Collage da von Charlotte eingezeichnet. Die hat dann auf dieser Party da schon mit angefangen und hat dann schon Entwürfe quasi so gezeigt. Und es werden dann in diesem finalen Wimmelbild, das wird dann wohl irgendwann, irgendwo, irgendwie da im Rahmen von Asmodee nochmal veröffentlicht. Wenn ich es dann sehe, dann werde ich es auch zeigen. Oder ihr folgt der Charlotte Huge auf Instagram, die wird bestimmt auch teilen. Wird dann dieses Bild eben mit so versteckten Brettspielanekdoten eine Version von diesem Bild auftauchen. Da bin ich auch gespannt drauf, fand ich auch ziemlich cool.
Hast du eigentlich vom Geburtstagskuchen was gegessen bei Asmodee?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich merke, ich bin gerade wieder gesprungen, weil wir eigentlich diese Spiele, die ich jetzt eben in verschiedenen Orten gelagert habe, mit Hilfe meiner Träger, die müssen ja dann alle in dieses Auto. Da ist uns dann dramatisch noch eine Tüte gerissen. Das sind ja die legendären AEG-Tüten. Die werden immer gerne geholt, weil die sind sehr groß.
Aber allerdings sind
die Größe trügerisch, denn wenn man die Größe ausnutzt, dann reißen sie. Das sind eigentlich Tricktüten. Ja. Und das ist uns Narren wie so Naivlinge im ersten Jahr passiert. Da haben natürlich die Menschen, die das mit ansehen mussten, durften schamlos gelacht. Guck mal die Idioten an. Aber, und deswegen erzähle ich es hier, es kam auch wieder ein Samariter, deswegen, ja, wenn du das hörst hier, unser Dank sei dir ausgesprochen und er zückt heroisch eine IKEA-Tüte und sagt, diese hier habe ich übrig, ihr seht so aus, als würdet ihr eine Tüte brauchen. Ne? Und das willst du hören. Ne? Und
dann reicht
er dir da, so wie hier, ne, der eine da mit seinem Mantel, den er dann zweiteilt. Der St. Martin, der da seinen Mantel
zweit
hat. So hat er quasi seine Tüten geteilt und uns brüderlich eine Tüte abgegeben. Und wir haben es dann geschafft. Es hat natürlich auch, wie es so ist, ne, es regnet immer in solchen Momenten, wenn man Spiele dann aus Schließfächern in Autos räumen muss. Irgendwann haben wir es geschafft. Und wie verstaut man jetzt 100 Spiele in einem Bus? Also es ist in Kalifornien, aber da ist auch eine Küchenzeile eingebaut und es sind 4 Sitzer. Wir können ja nicht mal ein drittes Kind mitnehmen. Man kann nicht mal zu fünft in diesem Fahrzeug fahren. Freunde von unseren Kindern werden immer auf dem Dach festgeschnallt oder müssen zu Fuß gehen.
Ja, dieses deswegen, Thema, ja.
Ja, wie passen 100 Spiele oder sogar 120 Spiele in ein Auto? Ganz einfach, indem eines der Kinder mit dem Zug heimfährt. Aber wer jetzt Buh und hier Rabenvater und Ragequit auf dem Podcast, nein, so war es nicht. Das Kind hat schon von sich aus und bevor das Ausmaß der Situation klar wurde, entschieden, um sich einfacher mit seiner Liebsten wieder zu vereinen, einfach direkt aus Essen. Es war erstaunlicherweise auch wirklich das Einfachste vom Zeitmanagement her, dass er einfach in Essen in den Zug steigt und wieder nach Berlin direkt fährt. Und Gott sei Dank hat er
das heißt, so entschieden. Indirekt bin ich mit dran beteiligt, dass du die Spiele überhaupt zurückbekommen hast.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir hätten das echt mit Luke, also so auch, meine Tochter musste auch ihre Füße quasi, ne, die waren, also es gab keinen Boden mehr in dem Fahrzeug, wo man hätte Füße
alles
hinstellen
mit Brettspielen
können, sondern es war quasi alles so hoch wie der Sitz, ne, schon mal mit Brettspielen ausgekleidet, wie so Ziegelsteine. Und natürlich der Kofferraum voll. Und wir hatten natürlich auch Koffer, muss ich mal sagen, weil wir davor im Urlaub waren. Das war natürlich auch ein logistisches Problem, dass da jeder dann auch noch einen Koffer mit Wechselwäsche und so Krempel dabei hatte. Deswegen war wirklich dieser ganze Bus voll mit Brettspielen. Und das finde ich dann schon irgendwie geil, muss ich zugeben. Ne? Also man fühlt sich dann aber wirklich, als würde man so einen Geldtransporter, also das ist dann auch diese Fahrt, ne, von der Spielemesse heim. Man will nie einen Unfall haben, ist ganz klar. Aber dann am allerwenigsten will ich ihn dann, wenn ich quasi ne, mit diesem Gold beladen mein potenzieller Spaß fürs nächste Jahr ist jetzt hier in meinem Auto und muss jetzt heil nach Berlin gebracht werden. Und dann bin ich erst rundum glücklich. Und das mag ich dann schon auch. Ne? Es war auch da wieder eine logistische Meisterleistung, weil natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, habe ich weniger Spiele aussortiert, als ich dann mitgebracht habe. Also das Einsortieren, das früher einfach, ne, man stellt Spiele ins Regal und freut sich. Das ist jetzt auch zu einer Tetris-artigen Meisterleistung geworden. Meine Frau hat sie mir gesagt, wir haben angefangen, Spiele einzuräumen. Es dauert auch eine ganze Weile. Und sie musste irgendwann ins Bett und hat gesagt, niemals, ne, wirst du niemals schaffen. Schaut sich die restlichen Tüten an, schaut, ne, gibt gefühlt noch einen Platz im Regal und noch 7 Tüten Brettspiele. Und sagt, niemals, wird nicht gehen. Und ich habe es aber geschafft. Ich weiß selber gar nicht, wie. Es ist irgendwie ein physikalisches Rätsel. Wirklich, also es sind wirklich noch 2 Lücken übrig und passen aber 24 Spiele rein.
Kann man eigentlich an der Stelle, wenn man jetzt, also hast du ja gerade gesagt, du sortierst aus. Gibt es da eine Möglichkeit für diejenigen, die da jetzt zuhören, die vielleicht Interesse haben an den Sachen, die aussortiert sind? Muss man da auf eBay Kleinanzeigen gucken? Muss man dich da kennen? Kann man dich da anschreiben? Mache ich da jetzt was ganz Wildes auf oder...
Macht es überhaupt nicht. Also im Zweifel, ne, es haben auch schon Leute, wenn die Should I Stay or Should I Go auf Instagram gesehen haben und das Spiel geht zu Go, haben sich auch manchmal schon Leute einfach direkt gemeldet, ne? Und der Erste, der kann es dann gerne erwerben. Also generell ist natürlich so, Spiele, die ich selbst gekauft habe, ihr habt ja das Ausmaß mitbekommen, ne? Die werden dann auch wieder verkauft, ne? Also sehe ich so 2/3 vom Neupreis einfach eingestellt, zack, eBay Kleinanzeigen und raus. Jetzt sind sonst Exemplare. Die werden eher an die BerlinCon, also landen größtenteils aktuell ja in der Adresse, ne, bei der BerlinCon. Die kommen kaum noch hier an, die wenn Library. Doch welche hier ankommen und noch aussortiert wurden, was eher früher öfter der Fall war, dann landen die halt in der BerlinCon Library und oder bei Schulen und Kitas, ne, wenn das jetzt irgendwelche Sachen sind, die auch die Library nicht mehr braucht oder so. Haben wir da auch schon Schule und Kitas halt Zeug gespendet. Je nachdem eben, woher es kommt, wird es entweder verkauft oder gespendet. Und ja, da ich das tatsächlich gar nicht abwickle, aber, ich kann auch mal gucken, ob ich das poste. Man kann gerne meiner Frau bei eBay Kleinanzeigen folgen, weil die tatsächlich die ganzen Spiele einstellt und abwickelt. Und ich muss mal gucken, ob die einfach unter ihrem Namen das macht oder, aber da stellen wir das alles ein und dann kann man das natürlich ganz normal über eBay Kleinanzeigen sozusagen kaufen. Also klar, wenn ihr Bock habt, freue mich auch. Aber also ich muss mal gucken, ob die irgendeinen speziellen Accountnamen hat. Dann würde ich den mal irgendwo posten auf Insta. Also ja, Jan Kronauer auf Instagram folgen und denke da mal ihren eBay, kann man die verlinken oder sowas? Wie gesagt, ich habe mich sehr wenig damit beschäftigt. Sie macht es auf jeden Fall und es haben auch schon natürlich Leute aus der Community
schon bei ihr
gekauft und haben auch schon erkannt, wo sie da kaufen. Ne? Ich habe das jetzt nie gesagt, so hallo, hier, da. Aber natürlich, also das ist auf jeden Fall kein Geheimnis und transparent.
Ich würde ja vielleicht noch, bevor wir noch so ein paar Spiele-Highlights benennen, das ein oder andere konnte ja, keine Ahnung, vorab vielleicht schon gespielt werden, währenddessen, ich habe natürlich nicht ganz so viel gespielt, aber Kron war halt ein bisschen fleißiger, benennen, vielleicht noch so ein, zwei ja, kleine Events oder Sachen, die ich denke, die auch all diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und gar nicht so sehr in der Brettspielblase sind, sind vielleicht nicht so viele, aber ein paar. Ich habe ja schon mal Catan gedroppt. Aber auch das verrückte Labyrinth ist sicherlich ein Titel, den ganz, ganz viele da draußen kennen. Ravensburger hat immer Lunch and Play. Das ist immer so ein Event am Freitag, ne? Auch freudig erwartet für die Presseleute und dann noch ein paar Leute, die da auch eingeladen sind. Ja, weil es was zu essen gibt mittags. Es ist im Hotel nebenan, im Atlantic Hotel. Man kommt also mal kurz an die frische Luft und auch mal in einem ruhigeres Setting. Und ja, da haben die guten Damen und Herren mit Ravensburger ja schon zusammen mit Awaken Realms, zum Beispiel Bogen von Burgund, so als Deluxe-Version rausgebracht. Und das gibt es jetzt auch mit Labyrinth Chronicles, eine Version zusammen mit Awaken Realms, die also da 3D Terra-Plättchen, also diese Mauern und aber auch noch so ein bisschen, ja, wie der schon anklingen lässt, Chronicles aus so ein bisschen, glaube ich, Weiterentwicklungs-Legacy-Elemente drin. Das konnte man da schon mal sehen und anspielen. Ganz interessant, also so ein bisschen in die Nostalgie-Kerbe. Labyrinth fand ich auch cool. Labyrinth der Meister hat mir fast schon noch besser gefallen oder habe ich auch mehr gespielt in den Jahren.
Ja, definitiv.
Aber bin ich trotzdem auch irgendwie interessiert. Also auch das spricht mich irgendwie an. Ne? Ich meine, das hatte jetzt, glaube ich, auch ein, ich glaube, 40 Jahre, knapp 40 Jahre oder sowas ist irgendwie Labyrinth dann alt geworden. Und dann gibt es eine Neuigkeit auch mit einem ganz großen anderen Spiele-Branding, nämlich Carcassonne. Denn sie haben da angekündigt, da waren sie sozusagen auch da, also der Autor von Labyrinth und von Carcassonne und die Verlagsleute, dass die Carcassonne und Labyrinth kombinieren, wo, wenn man darüber nachdenkt, okay, das ist Carcassonne ja so ein Plättchenlegespiel, bei Labyrinth nimmst du ja auch Plättchen und schiebst die irgendwie so ineinander, wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Und das scheint es dann auch nicht gar nicht so quasi abwegig gewesen zu sein, denn beide Autoren und Teams sozusagen von Ravensburger und Carcassonne ist ja bei Hans im Glück. Die arbeiten jetzt also schon fleißig an Carcassonne Labyrinth. Da wurde jetzt erstmal nur so eine Schachtelgrafik irgendwie gezeigt und dass die da halt schon fleißig spielen und das alles irgendwie doch ganz gut ineinander passt und sie da schon fröhlich sich freuen. Und ich glaube, angekündigt ist es sowas für September 2026. Also hier zwei ganz große Spielenamen, Labyrinth und Carcassonne, wird es dann ja, Ende nächsten Jahres vereint geben. Bin ich mal gespannt. Ist sicherlich auch ein Ding, ja, was viele da draußen irgendwie anspricht. Ja, gerade Carcassonne hat, glaube ich, viele auch zum Spielen gebracht und wird auch immer ja noch wieder verkauft. Klar, es kommen ja auch neue Menschen auf die Welt, die das noch nicht erleben durften. Also da reißt sozusagen die Nachfrage sowohl an Labyrinth als auch Carcassonne nicht ab. Und genauso ist es letztendlich auch mit Catan, die dieses Jahr wieder einen Weltrekord aufgestellt haben. Und das ist mir so erst währenddessen bewusst geworden. Dieser Weltrekord ist am Freitag frühen Abend passiert in der Grugerhalle, also direkt neben der Spiel, so neben Halle 7 und 8er, ist die Grugerhalle. Die haben also wieder eine eigene Event-Location, haben natürlich noch aufgebaut und. Und 2015, da gab es in Essen schon mal einen Weltrekord. Und da waren wir auch dabei, nämlich von Hunter & Friends. Wir haben da ein bisschen Material gedreht. Wir waren da angefragt, also da gab es auch noch andere Kameraleute, also ein bisschen Footage da aufzunehmen. Und da haben die nämlich in Halle 4, also da war das noch auf der Messe, da war die Messe noch kleiner und nicht alle Hallen.
Aber so Hunter und Kron, also bitte.
Ja, genau. Und da haben die 2015 sozusagen den ersten deutschlandweiten Weltrekordversuch gemacht. Und da habe ich auch Klaus Teuber das erste Mal wirklich kennengelernt und habe eine coole, also ein super lieber, netter Mensch. Habe so das Gefühl gehabt, das ist, als wenn es so mein Opa gewesen wäre. Der ist natürlich, für alle, die dies wissen und sonst hier nochmal, im April 23 verstorben. Ne? Also ist jetzt natürlich jetzt bei diesem Weltrekordversuch nicht dabei gewesen, aber sein Sohn Benjamin, ne, der die Catan GmbH ja weiterführt und so, der war natürlich da. Also jetzt 10 Jahre später
wurde dann ein neuer Rekordversuch gestartet.
Also genau, um nicht falsch zu verstehen, der hat damals, so wie ich es mitgekriegt habe, auch geglückt, nur hat dann irgendwann eine andere Stadt in den USA, New York oder irgendwo, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo das war, wurde dann eben ein noch höher Rekord aufgestellt.
Das war gar nicht
jetzt
so weit.
Quasi zurückgeholt, ne?
Genau, also 2013 gab es den ersten Rekord, der war in Amerika auf der GenCon, ich glaube so 900 noch was Leute. Dann 2015 mit 1040 Spielenden quasi den Rekord in Essen und 2017 dann in Rotterdam, also die Holländer, die haben dann nochmal 1096, das heißt also 54 Leute mehr gehabt, also haben damit dann zwei Jahre später den deutschen Rekord gebrochen. Und dann ist sozusagen jetzt der Versuch gewesen, über 1069 Personen zu kommen. Und das war auf jeden Fall interessant, weil ich da auch so ein bisschen im Background miterleben konnte.
Manche haben bestimmt jetzt hier in der Community Fragezeichen auf dem Kopf. Wie, lieber Alex, können über 1000 Leute gleichzeitig Catan spielen? Kannst du das mal in ein paar Sätzen umreißen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil dieses Jahr auch dazu ein neues Spiel, / Produkt rausgekommen ist, nämlich Catan Connect. Das gab es damals noch nicht, als der erste Rekord 2015 war. Da waren das letztendlich so ein bisschen umgemodelte Sachen. Du tauschst sozusagen nur rechts, links neben dir. Und damals war das so quasi, wenn so eine Tischreihe endete, dann musste, es ist sozusagen wie so eine riesige lange Tafel, bloß irgendwann muss ja so eine Tafel zu Ende sein im Raum. Es gibt ein Ende und ein Anfang. Und da mussten damals Leute an diesen Tisch enden. Die sind dann zu dem nächsten Tisch gerannt. Da gab es wirklich Personen, die sind von Tisch zu Tisch gerannt und haben gefragt, ey, willst du hier dieses eine Schaf tauschen mit dem? Dann wieder zurückgerannt. Das hatte quasi die Herausforderung, dass irgendwie die letzten beiden Tische am Hallenende ziemlich lang voneinander entfernt waren und da größere.
Wie löst das Catan Connect?
Catan Connect löst es insofern auf, dass am Ende des Spielbrettes, das ist jetzt ein modulares Spielbrett, man kann quasi hunderte Catan Connects kaufen und diese Spielbretter aneinanderlegen, aber am Anfang und am Ende dieses langen Spielbretts gibt es einen Markt. Und diejenige, die sozusagen am Rand sitzt, die kann mit diesem Art Markt tauschen. Und dadurch, muss man am Ende nicht irgendwie mit irgendwelchen Sachen hantieren. Und dann ist das Ganze, es war damals auch schon so, das Ganze ist getimed. Catan Connect hat auch eine App quasi. Also ich glaube, so ein Spielzug ist auch dann irgendwie nur eine Minute oder so. Kann ich nicht drauf festnageln, aber es ist ziemlich gut getimed. Da ist auch dann das Würfelergebnis. Das ist dann für die Leute, die da in der Halle sitzen, gibt es also einen großen Screen.
Wie beim Bingo.
Ja, da wird jetzt für alle gewürfelt.
Jetzt wurde eine 11 gewürfelt.
Genau. Okay. Und dann ist es so, dass das noch in zwei Teams unterteilt wird. Also einmal die Sonnen- und die Mondseite, die sich, also ich sag mal die linke Seite, ne, das ist alles die Sonnenseite, dann wird dafür gewürfelt, dann kann man da, Ressourcen wird für alle generiert, aber die können dann Sachen bauen und Zeugs und dann wird für die Mondseite gewürfelt. Das ist also ziemlich alles gut dann durchstrukturiert. Das hat technisch auch alles sehr gut funktioniert und man kann schon mal so viel vorneweg sagen oder vielleicht haben es Leute auch mitbekommen, es ist geschafft worden, na, dieser Weltrekord wurde sozusagen erhöht auf nämlich 1170 Spielende, also 101 Leute mehr. Es gab allerdings ganz, ganz kurz Herzklopfen und das ist jetzt sozusagen extremer Insight, weil ich natürlich Leute von Kosmos sehr gut kenne, auch vom März Verlag. Es gab auch so ein bisschen so einen VIP-Bereich, wo man dann da sein konnte. Und schon im Vorfeld war es so, dass es dafür extra Tickets gab, was sicherlich auch nicht unclever war, weil sie mussten ja auch wissen, wie viele Leute kommen da hin. Also du willst ja so einen Weltrekord jetzt auch nicht machen und dann, schauen wir mal, ob das klappt. So eigentlich willst du ja schon gerne wissen, okay, da sitzen jetzt 1300 Leute und das reicht auf jeden Fall. Und dann 10 Minuten, bevor dann wirklich das so ans Eingemachte ging, da viele von denen, die da in der Loge waren, die haben dann auch mitgespielt vom März Verlag, vom Kosmos-Team und so, dann wurden da nochmal die Zahlen verglichen und da kann ich natürlich auch total nur mitfühlen. Ich auch weiß, mit Ticketsystem und mit Sachen und Kontingenten da und natürlich mit Systemen, mit denen man arbeitet, da sind manchmal Dinge fehleranfällig, natürlich auch Leute, die da mal Fehler machen. Das soll gar keine Schuldzuweisung sein. Ich kann es total nachvollziehen, weil ich habe ähnliche Fehler auch schon in meiner Laufbahn gemacht. Jedenfalls stellte sich auf einmal heraus, okay, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, 1200 spielende Tickets, aber oder 1300, aber so viel Sitzplätze gab es eigentlich gar nicht. Und dann ist aufgefallen, oh Scheiße, es gab nämlich nicht nur Leute, die da gespielt haben, sondern auch Besuchende. Und leider war dieses Kontingent aus Besuchenden und Spielern zusammengelegt worden, sodass dann auf einmal aufgefallen ist, oh Scheiße, wenn diese Zahlen zusammengezählt sind und wir jetzt die Besuchenden nochmal abziehen, und das konnte man dann herausfinden, wie viel sind denn da nur zum Zuschauen, dann sah es auf einmal ziemlich knapp aus. Auf einmal war so, oh Scheiße, vielleicht fehlen jetzt auf einmal 20, 30, 40 Leute und das wäre ja total schade. Gott sei Dank also noch paar Minuten rechtzeitig ein bisschen mehr Herzklopfen bei denen, die da organisiert haben. Es gab ja natürlich viele Leute, die da waren.
Leute rumgelaufen und haben, hallo, wollt ihr hier mitspielen? Oder
es sind dann natürlich noch mal mehr vom Cosmo-Promoter-Team angesprochen worden. Die sind dann noch aus den Hallen noch schnell rübergekommen und natürlich Leute vor Ort auch noch mal angesprochen wurden. Ja, also das ist natürlich, ist auch ein Riesenunterfangen. Ne? Also ihr seht ja, 10 Jahre zwischen diesen Events und alles immer gar nicht so einfach und. Aber ja, bis auf sozusagen da nochmal diesen, hat natürlich von den Spielenden niemand wirklich mitbekommen, aber Adrenalin-Level bei denen, die es umgesetzt haben, nochmal auf 2000 gestiegen kurz vorher, da ist das alles sehr rund über die Bühne gegangen. Na, Benni habe ich ja schon angesprochen, dann Michael vom Seetroll hat mit moderiert und die Regelerklärung gemacht. Smudo war da als Special Guest. Der war da auch cool, der hat vorher auch cool aufgelegt, ist dann da ein bisschen durch die Reihen gegangen, hat da auch interagiert mit den Leuten, das war auch alles sehr, sehr cool. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell zu Ende ist. Ich habe ja schon gesagt, es ist getimed, also so eine Runde geht gar nicht so lange. Es hat dann ein 14-Jähriger gewonnen, Ende ist bei 18 Siegpunkte, ne, bei Catan Connect. Und aber irgendwie der Name, der war irgendwie wahrscheinlich Programm, weil Ben macht's, ne, also... Er macht's einfach, er hat's auch hier gemacht. Ben macht's, hat also mit 14 Jahren da den das Ende eingeläutet. Na, da gibt's dann irgendwie Spielepakete und Sachen. Und das hat dann aber bedeutet, ich weiß gar nicht, dass das irgendwie im Zug 25 oder so, also die ganze Partie hat dann irgendwie nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Ne? Also auch irgendwie krass, also es ist ja hier ein Weltrekord versucht, das hat alles geglückt, aber das muss einem auch klar sein, ne? Das ist irgendwie nicht, wir spielen jetzt hier 2 Stunden cool Catan Connect, halt, Catan als Großspiel, nee, sondern es wird dieser Weltrekord versucht und was da natürlich alles für Aufbau und die Leute da sind und so, also crazy irgendwie dafür, dass dann 25 Minuten gespielt wird, ne? Aber ja, also ich denke, für all diejenigen, die da waren, war es trotzdem ein krasses.
Ich finde das eigentlich eine positive Erlebnis. Nachricht. Ich will doch da keine 3 Stunden rumsitzen. Ich habe
ja auch
habe
vielleicht
andere Dinge
auch
zu tun. Aber
ja,
das,
natürlich.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch mitgemacht. Ich habe da nicht mitgemacht, weil ich dachte, es geht 2 bis 3 Stunden.
Naja, das Gesamtevent war natürlich schon, ne? Du musst ja da erstmal rein, musst sitzen, musst los und so, aber es ist trotzdem geil mitzuerleben. Ich sag mal ja auch schon, bei der BerlinCon, du guckst runter in so einen Saal, bei der BerlinCon siehst du über 2000 Leute spielen, so ist es auch. Ich konnte halt von der Empore runtergucken und dann sitzen da halt quasi über 1000, also 1200 Leute knapp und die sind nur da wegen Catan und das ist natürlich immer wieder toll, so eine Begeisterung mitzukriegen. Ne? Und diese Begeisterung, auch wenn wir natürlich jetzt angesprochen haben, dass es viel auf der Spiel auch irgendwie stressig ist und um Neuheiten geht, aber diese Begeisterung, die ist irgendwie an jeder Ecke und gerade bei so einem Event noch viel, viel mehr zu spüren. Und das ist irgendwas, so was Besonderes, ne? Sowas mitzuerleben.
Es ist das der Spiele, es ist das, ich habe schon öfter gesagt, es ist das Harry Potter der Brettspiele. Es hat, so wie Harry Potter eine ganze Generation zum Lesen gebracht hat, hat Catan eine ganze, wenn nicht sogar mehr Generationen zum Spielen gebracht. Und wir alle hier, was wir hier tun, haben wir letzten Endes Herrn Teuber zu verdanken. Vielen Dank, rest in peace. Und Catan hat meine ganze Generation zum Spielen gebracht, definitiv. Da war dann zwar danach wieder eine Pause, trotzdem ist Catan der erste und entscheidende Nagel, der das moderne Game Design auch in meiner Wahrnehmung ermöglicht und massiv vorantreibt. Und die Spiele, die wir heute spielen, ja, die sind ganz, ganz am Anfang. Damit hat das moderne Spieldesign angefangen, ja. Fantastisch.
Und da seht ihr, das, ja. Genau, und das, dieser Spirit, der lebt weiter, ne, wie gesagt, mit Carcassonne und Labyrinth, also all eure Sachen, die ihr da in eurer Jugend genießen konntet, solltet ihr jetzt vielleicht gar nicht so sehr im Brettspielthema drinstecken, aber jetzt denken, oh geil, so Siedler von Catan, ne, das mittlerweile heißt das halt Catan, ah, oder auch Carcassonne, ja, so eine Sachen habe ich gespielt und, oder ich habe generell mal gespielt und klingt ja alles interessant. Es lohnt sich da auf jeden Fall immer mal wieder einzutauchen oder vielleicht auch damit zurückzufinden und schön nostalgisch irgendwie in Erinnerungen zu schwelgen. Und ja, vielleicht jetzt der Moment für diejenigen, die da jetzt nicht so drin sind, trotzdem mal wieder einen analogen Abend zu machen. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Spiel bei euch noch irgendwie zu stehen, noch Kartenspiel oder so. Und gerade natürlich jetzt auch in dieser Zeit, wo das Wetter ein bisschen ungemütlicher wird, dann schon dunkel wird, so ist ja auch irgendwie die Zeit zum Spielen. Nehmt es gerne mal als Anlass, mal wieder ein Spiel auf den Tisch zu bringen. Wie gesagt, wir bringen natürlich einiges auf den Tisch. Wir müssen natürlich immer gucken, haben wir die nötige Zeit? Nehmen wir uns die Zeit, können wir uns die Zeit nehmen, auch all diese Neuheiten da wieder zu spielen. Ihr könnt ja auch einfach ein Spiel spielen, was ihr schon gut kennt. Ne? Da spart man sich auch Unmengen Zeit, nämlich dieses Regelstudium.
Das weiterhin die eine große Hürde, die es zu nehmen gilt. Das ist die große Erwartung, die ich persönlich an KI habe. Ansonsten fürchte ich mich ja vor KI und denke, es würde uns alle umbringen und alle Arbeitsplätze ruinieren. Aber wenn KI uns Brettspielregeln erklären kann, dann ist es das vielleicht auch alles wert. Weil das ist jetzt das Problem, ne? Jetzt hat man hier 100 neue Spiele, will sie alle spielen, aber wer liest denn jetzt die Regeln und erklärt sie? Am Ende bin ich das. Ich muss aber zugeben, meine Familie hat jetzt angefangen, mein Leid zu erkennen und vereinzelt auch Regeln zu lesen. Und
du hast zu viel rumgejammert.
Glücklich. Es macht mich wahnsinnig glücklich, wenn andere Menschen Regeln erklären und mir Spiele erklären, habe ich festgestellt. Ich bin erklärmüde geworden im Alter. Nichtsdestotrotz, und das wollen wir zum Abschluss hier noch tun, habe ich schon fleißig gespielt. Ich war nämlich direkt am Anschluss an das Spiel waren die Herbstferien noch nicht vorbei. Da waren wir noch ein paar Tage bei Freunden in einem Ferienhaus und haben da sehr viel Blood on the Clock Tower gespielt. Aber zwischendurch habe ich es geschafft, mit meinem traurigen Blick, so ich dachte, wir spielen ja Neuheiten, habe ich es geschafft, mit meinem traurigen Blick die Mitmenschen dazu zu bringen, auch mal Neuheiten mit mir zu spielen. Nicht falsch verstehen, Blood on the Clock Tower ist das Beste aller Spiele, ne?
Ja, aber wenn man 100 Neuheiten im Gepäck hat, dann...
Ich esse ja auch nicht jeden Tag Pizza, auch wenn Pizza das beste Essen aller Zeiten ist. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich höre auch nicht nur die beste Band und lese nicht nur das beste Buch und schaue nicht nur den einen besten Film, sondern man muss ja auch... Es gab mal eine Zeit, da kannte man das Beste ja nicht, deswegen darf man nie vergessen. Man muss weiter nach Gold schürfen. Es kann überall verborgen sein und ich wette, in diesen 100 Spielen da liegt irgendwo neues Gold verborgen und tatsächlich habe ich schon angefangen, welches zu finden. Und deswegen gibt es jetzt hier 7 wirklich schnelle Tipps der bisherigen Ausbeute des Spiels. Das erste ist Aquaria. Der neue Thomas Holleck, der uns schon SETI beschert hat, was in meinen Augen das beste Spiel des letzten Jahrgangs ist, gerade wenn man etwas Anspruchsvolleres mag. Also das ist schon gehobenes Kennerniveau, vielleicht schon sogar seichtes Expertenniveau. SETI ist schon ein Knaller. Und jetzt kommt Aquaria. Er hat erst nach den Sternen gegriffen, das ganz Große, den ganzen Kosmos betrachtet. Und jetzt schauen wir aber eher uns einen Mikrokosmos an, nämlich ein Aquarium. Ganz genau, wir managen ein Aquarium, wir sind alle Mitglieder halt in diesem Verein für Aquaristik und sind natürlich auch daran interessiert, artgerecht und dass den Fischen gut geht, hier ein perfekt ausbalanciertes Aquarium zu haben, die Fische natürlich auch entsprechend zu füttern. Wer seine Fische nicht füttert, wird wirklich hart bestraft mit Peitschenhieben und Minus-Siegpunkten. Und es ist Tick leicht seichter als SETI, aber es ist trotzdem ein richtiges Kenner-Ding, ne, wo man auch in der Erstpartie zu viert kann man da 3 Stunden mit Regelerklärung verbringen. Wenn man es dann kann, ist es auch gut, in den klassischen 30 Minuten pro Spieler, Spielerin runterzuspielen, also in 2 Stunden, aber das bringt schon eine richtige Spielzeit auf die Uhr. Und was ihm da einfach erneut gelingt, ist, dass sich seine Spiele immer auch thematisch und mechanisch, also die Mechanik passt zur Thematik. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Mechanisch stimmig anfühlen. Ne? Es gibt oft dann so, gerade im komplexen Bereich, dann diese Kenner- und Expertenspiele, die zwar Themen auf der Packung haben, davon merke ich dann aber nichts. Ne? Oder die wären auch austauschbar. Aber ich merke an Aquaria, wie man es auch SETI deutlich angemerkt hat, dass das nicht austauschbar ist. Ne? Also es gibt hier einfach Mechaniken, die sind schon sehr, so Regler zum Beispiel. Ne? Ich drehe an so Reglern rum, die halt so mein Aquarium halt so die Werte da so einstellen. Und das passt halt einfach sehr gut dahin und auf andere Spiele, keine Ahnung, ne? Vielleicht hätte ich noch ein Radiospiel machen können. Ihr wisst schon, was ich meine. Er macht einfach Mechaniken, die irgendwie sehr gut zu dem Thema passen. Also er macht thematische,
die es dann auch Kinder leichter machen, die anzunehmen und vom Verständnis, weil es fühlt sich sicherlich schlüssig, ja, genau, an, ne? Sinnvoll.
Bin
und es ist nicht irgendein Symbol, was keiner kennt und erstmal lernen muss, sondern du denkst, ah ja, das macht Sinn, das verstehe ich und jetzt kann ich damit gleich gut losspielen.
Hast du völlig recht, solche Spiele sind auch immer einfacher zu lernen, ne? Wenn ich mit diesem Arbeiter in eine Mühle gehe, dann kriege ich Mehl. Also deswegen, ne, klar, ich finde, das ist auch ein Aspekt, warum ich thematischen Ansatz an Spielen reizvoll finde. Und dann ist Aquaristik ist auch noch ein unverbrauchtes Thema. Gleichzeitig, das ist vielleicht auch die einzige Einschränkung, ne? Die gleichen Leute, die mit mir kein Arche Nova gespielt haben,
spielen halt
auch kein Aquaria mit mir, weil halt, ne? Die
und
haben
kein
da ihre berechtigten Gründe, weil, ja, letztlich verstehe das. Ja? So ist ein Aquarium. Das kann man auch alles kacke finden, aber das Spiel ist trotzdem toll. Und für mich ist es jetzt schon ein der Kennerspiel-Highlights des Jahres. Bin gespannt, was noch so kommt und bin vor allem gespannt, was von Tomasz Holek in Zukunft noch so kommt. Der hatte ja letztes Jahr auch noch Galileo und Tiergarten. Das sind auch noch gute Spiele. Galileo vielleicht das Schwächste und selbst das ist gut. Ne? Es ist jetzt vielleicht halt nicht outstanding, aber meine Güte. Also das ist auf jeden Fall ein aufregender Autor, den man im Auge behalten soll. Das hat aktuell nur 7,3 auf Boardgame Geek, was mich fast ein bisschen überrascht. Ich hätte das im hohen 7er-Bereich eingeschätzt. Ich habe mich jetzt aber nicht im Detail damit beschäftigt, woran es liegen mag. 2,92 hat es auf der Komplexitätsuhr und es wird empfohlen, am besten zu dritt zu spielen. Auch das kann ich unterstreichen. Zu viert mag es dem einen oder anderen dann eben genau einen Tick zu lang zu gehen. Und zu dritt hat es wahrscheinlich genau die richtige Länge. Ich mache weiter mit Feyas Swamp. Das gab es tatsächlich nur in so einer spanischen Schachtel, ne, mit englischen Regeln und auch so eine ganz hässliche deutsche Anleitung, die sie schnell noch im Schwarz-Weiß-Drucker rausgeprintet haben und da reingeschmissen haben. Das hat 3,2 auf der Komplexität, ist ein Spiel von Helge Ostertag und Anselm Ostertag. Moment mal, die Ostertags, kennen wir die nicht irgendwoher? Doch, natürlich. Und zwar von Terra Mystica. Nichts Geringeres haben die
Project
gemacht. Und das Age erklärt auch schon, ganz genau, das erklärt auch schon den ganzen Run auf diesen recht kleinen Stand von Fractal Juegos, eben dem Spieleverlag, wo in sehr, sehr kleiner Auflage dieses Spiel erhältlich war, weswegen das auch eins der Dinge war, die wahnsinnig schnell ausverkauft waren. Das war das allererste, wo ich jemanden geparkt habe zum Anstellen. Am allerersten Tag, Donnerstag, 9 Uhr morgens und um 10 haben die angefangen zu verkaufen. Und ich glaube, dann waren auch sehr schnell, ich weiß nicht, 100, vielleicht waren es nur 80, vielleicht waren es 200. Es war eine überschaubare Anzahl Exemplare. Feyas Swamp weg, keine Panik, es wird auf Deutsch, ich glaube, bei Strohmann Games erscheinen.
Genau.
Also ist eigentlich gar kein Grund auszuflippen. Ne? Man kann jetzt hier sich anhören, will man das überhaupt? Und ich sage, ja, das will man. Das hat echt Spaß gemacht. Also es hat halt dieses Setting, dass wir in so einem Sumpf sind und wir sind halt eins von diesen, ne, was ist man halt so Sumpftierwesen, an Frösche spielen oder solche Tiere halt. Und die schippern quasi mit Booten auf diesem Sumpf rum und errichten da halt ihre Siedlungen. Ne? Man breitet sich quasi immer weiter aus. Ein bisschen der Reiz des Spiels ist, dass man halt wirklich auch mehrere Dinge gleichzeitig managt, mehrere Boote gleichzeitig managt. Also wenn ich jetzt dann die Aktion im Idealfall ausführe, kann ich alle meine Boote bewegen, falls die dann am Ende ihrer Bewegung die gewählte Aktion ausführen können. Also im Idealfall plane ich halt, was ich tue, halt immer so, dass ich das nicht jetzt nicht mit einem Boot da wohin fahre und dann fische, sondern im Idealfall mit allen meiner zur Verfügung stehenden Boote so positioniert habe, dass ich dann wohin gehen fahre und fische. Also da gibt's immer so ein bisschen dieses, ich will quasi mehrere Arbeiter mit der gleichen Aktion bewegen und zum Erfolg führen. Das gilt so ein bisschen im Auge zu behalten. Und es ist halt auch ganz gelungen, so diese Ausbreitung in diesem Sumpf. Ne? Am Anfang ist alles voll mit Fischschwärmen und sehr wenig Siedlungen. Aber es werden halt auch Siedlungen auf die Felder mit den Fischschwärmen gebaut. Dadurch werden es dann weniger Fische. Und es wird auch immer teurer, je lukrativer schon eine Insel ist, je größer die Inseln sind, desto teurer wird es dann sehr, sie ranzubauen. Und dann will man auf diesen Inseln so Fischpartys feiern. Ne? Also sie sind schon sehr fischfixiert, diese Völker. Ne? Also Fische sind hier die Währung, Fische sind für die Partys gut, Fische werden den Göttern geopfert. Ne? Was anderes gibt es hier kaum zu sammeln. Dann gibt es natürlich noch glänzende Dinge wie Gold. Also wir sind an Gold und Fischen interessiert. Und das hat sich in gewisser Hinsicht auf eine angenehme Art vielleicht fast ein bisschen altmodisch angefühlt, aber das trifft fast, das ist vielleicht auch das falsche Wort, ne?
Aber vielleicht auch gewohnt
vertraut,
gut, oder?
Genau, gewohnt. Man kam da auch schnell zurecht. Also alle, wir haben das jetzt in einer Runde gespielt, wo alle große Terra Mystica-Fans waren und die hatten auch alle Spaß. Es hat eine Gemeinsamkeit zu Terra Mystica, dass es quasi kompetitiv ist und wir alle uns hier um das Areal irgendwie streiten, aber es ist kein kriegerisches Spiel, ne? Hier wird nicht gekämpft und nicht angegriffen. Das finde ich auch weiterhin eine der Stärken an Terra Mystica, dieses kompetitive Nachbarschaftsgerangel ohne das Einmarschieren und Kämpfen. Und das ist das, was die Ostertags hier erneut reproduzieren, aber in einem vollkommen anderen Setting und auch mit einer anderen Mechanik. Aber ich glaube, das ist die Parallele. Dieses kompetitive Gerangel um Raum und Platz und Nahrung, aber halt ohne, ich baue eine Kampfbarke und ramme deine Siedlung, sondern halt ne, auf eine andere indirekte Art. Und das mag ich, glaube ich, an diesen Ostertagsspielen einfach. 7,9 hat übrigens aktuell.
Und grafisch aufgearbeitet von The Maiko, kennt ja vielleicht auch jemand. Ja, viele Sachen gemacht. Auch ja schon in BerlinCon. Motiv, also ja, wenn man den Stil mag, dann sah ein bisschen anders aus als vielleicht sonst so seine üblichen Charakter, weil es ja so diese frische Krokodil und Sachen sind, aber auf jeden Fall mir der Spielplan und so gefallen. Es muss es natürlich auch funktional sein, das denke ich, passt schon. Ja, wie geht's weiter? Ich bin ja mal gespannt, hört sich schon sehr interessant an. Ich freue mich auch, dass wir demnächst viele Spiele spielen werden.
Auf jeden Fall unbedingt. Meine dritte positive Überraschung ist Artengarten. Was heißt positive Überraschung? Ne? Arche Nova ist tatsächlich eins meiner All-Time-Favorites, eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, bei mir ganz, ganz, ganz hoch im Kurs. Und da hatte ich einfach die Befürchtung, dass jetzt kommt Artengarten, ein etwas weniger komplexes Arche Nova, ne? Aus dem Expertenspiel, ein Kennerspiel gemacht, hat jetzt nur noch 2,83 auf der Komplexitätstour. 1 bis 5 Spieler dafür, so zügig möglich, es zu 5 zu spielen. Das wollte man mit Arche Nova eher nicht, weil es dann noch länger gedauert hätte.
Aus Zeitgründen.
Ganz genau, es erscheint weiterhin bei Feuerlandspiele. Der Autor ist natürlich Matthias Wigge, wie vom Original Feuerland, Dennis Lohhausen, Christoph Tisch und Felix Wermke haben das zusammen illustriert. Ich hatte halt die Befürchtung, dass, wie es jetzt bei den letzten Malen war, ne, wenn bei Seven Wonders kam die einfachere Version und bei all diesen Spielen, die ich liebe und schätze, kommt eine einfachere Version und ich spiele die und denke mir, ja, warum? Warum soll ich das spielen? Ich bin ja schon Fan von der großen Version. Und was soll ich da jetzt? Ne? Und ich hatte einfach die Befürchtung, auch das passiert mit Artengarten. Dem ist aber nicht der Fall. Es ist tatsächlich einfach von dem unnötigen Ballast befreit. Ne? Einfach die unnötigen Regeln, die das Arche Nova Spielgefühl quasi vom Kennerspiel zum Expertenspiel gemacht haben und damit auch wieder einschränkend für manche Spielerrunden. Das ist einfach rausgenommen und das Spielgefühl ist aber Arche Nova, ne? Und es hat damit absolut seine Daseinsberechtigung, auch bei uns. Ich habe jetzt schon mit Arche Nova vielen Spielern das gespielt. Da haben Leute schon gesagt, ne, ist ein Ersteindruck, mal gucken, wie sich das festigt. Aber da haben Leute gesagt, boah, das könnte mir sogar besser gefallen als Arche Nova, ne? Weil es einfach, statt Karten hat es jetzt diese Plättchen, aber ansonsten, es gibt schon viele Gemeinsamkeiten, aber halt auch Dinge werden weggelassen. Es reduziert sich aufs Wesentliche, ne? So wie anderswo auch schon mal bei Mysterium auch so eine Reduktion geglückt ist hin zu Mysterium Park. Ne? Einfach so unnötigen Ballast, wo man feststellt, einfach wenn man ein Spiel 30, 40 Mal spielt, dass es vielleicht bestimmte Aspekte gar nicht braucht, um aber ein fast identisches Spielgefühl in einer vielleicht sogar nochmal 10 Minuten pro Spieler runtergeschraubten Spieldauer erzeugt und damit auch noch ein bisschen zugänglich wird, aber ohne eben das jetzt auf so, ne, es ist kein Arche Nova Family Game, wo jetzt plötzlich dann 8-Jährige da munter, also außer natürlich ganz taffe und spielfreudige, würde ich auch niemanden ausschließen. Aber ihr versteht schon, was ich damit sagen will. Es ist zwar runtergebrochen, aber es ist damit nicht ein zu einfaches Spiel geworden, das keine Herausforderung an uns Vielspieler mehr.
Auf jeden Fall. Ich habe es bis jetzt noch nicht gewonnen. Ich habe es zweimal gespielt, zu zweit mit meiner Frau und das ist bei uns auch wirklich sehr, sehr gut angekommen. Auch bei uns natürlich.
Und ihr seid ja auch Arche Nova Vielspieler.
Genau, Arche Nova, total so ein Thema. Und gerade das, was es in der Zeit bringt, du hast es schon angesprochen, und das ist Gold wert. Ich sag mal, die Abende, wo wir das hier gespielt haben, da hätte ich von meinem Zustand her, hätte ich Arche Nova nicht spielen können, also zu der Zeit, die es braucht, und dann auch manchmal noch so ein bisschen dieser Komplexitätsgrad, und das macht es sehr schön, du bist schneller und hast, also wie gesagt, ich habe jetzt zweimal verloren, einmal 5 Punkte, das andere war ein bisschen größer. Es gibt hier wieder schöne Entscheidungen, man kann sich hier auch wieder hart in die Scheiße reiten, weil man sagt, ach, das sieht ja niedlich aus oder das will ich vielleicht nebeneinander platzieren. Ja, Pustekuchen habe ich vielleicht nebeneinander platziert, aber nachher hat das Gefühl gar keine Punkte gebracht. Also hier, macht wirklich viele Sachen gut vom Feeling, aber auch deutlich anders, ne, so dass ich das genauso sehe. Beide Spiele können gut nebeneinander da sein. Und ich denke fast auch dadurch, dass es einfach schneller ist, dass Artengarten jetzt nochmal ein bisschen mehr auf den Tisch kommt, weil Arche Nova denn doch 1,5 bis 2 Stunden länger ist in der Partie so.
Ja, ich denke auch, bei mir werden jetzt natürlich auch beide in der Sammlung bleiben und mal gucken, welches jetzt bestimmt jetzt erstmal in naher Zukunft Artengarten. Arche Nova hat natürlich eine Erweiterung. Arche Nova hat mit der Erweiterung ja auch noch diese anderen Kartenmechanismen, wo man dann diese gepimpten, es gibt schon Aspekte in Arche Nova, die, also es ersetzt es nicht damit, dass man dann das andere, ne, wie bei Age of Innovation, ist einfach erstmal das bessere Terra Mystica ist. Jetzt kam da auch eine Fan-Erweiterung mit neuen Völkern. Jetzt muss man auch Terra Mystica wieder hervorkramen. Aber ihr versteht schon, was ich meine.
Ja, genau.
Es wird jetzt nicht Arche Nova verkauft. Genau. Ganz im Gegenteil. Es bleibt da jetzt erstmal. Es wird halt ein bisschen Artengarten gespielt und irgendwann im Winter hat man dann auch wieder Bock auf die noch etwas epischere, größere Auseinandersetzung. So, bevor uns die Zeit davon läuft, ich mache noch die anderen 4. Ich hatte ja 7 versprochen im Schnelldurchlauf. Ein Tipp von mir ist Serial Killer. Jetzt fragt man sich, hat er da wieder rumgenuschelt? Was hat er genau gesagt? Hat er Serial oder also es ist quasi das Wortspiel ist genau, also diesmal genuschelt, fast ein bisschen Absicht. Es ist das Wortspiel, ne? Also der Serienmörder Serial, aber eben wie es Müsli geschrieben. Verstehst du? Serial Killer. Ne? Weil das ist ein 2-Personen-Spiel, der Killer hat das Problem, aber man kann es irgendwie auch zu dritt spielen, aber ich habe es bisher nur zu zweit gespielt. Der Killer verliert halt bei jedem Mord, ne? Ein Serienkiller, der immer jemanden umbringt und der verliert halt immer, weil er konfliktsüchtig ist, so ein Loop, so einen bunten Loop. Das ist einfach geiles Spielmaterial, weil der andere, es ist eigentlich so eine Art Scotland Yard für 2 Personen, ne? Ein Deduktionsspiel, der eine tötet Leute und hinterlässt Spuren und der andere muss rausfinden, wo er ist und befragt zu Zeugen. Aber das ist einfach fantastisch runtergebrochen, ne? Also wirklich dieses Mind-Management-Gefühl, das mir ja way too komplex ist, wo mein Kopf explodiert und wo ich denke, what the fuck, ne, was ist hier eigentlich los? Und ich kapiere überhaupt nichts und irgendwann bin ich dann gefangen. Hier einfach runtergebrochen aufs Wesentliche, ne? Also ich will rausfinden, wo du bist und du willst nicht, dass ich weiß, wo ich bin, aber musst halt, weil du halt ein mordsüchtiges Killerschwein bist, halt regelmäßig Leute töten, wodurch du Spuren hinterlässt. Und das ist einfach toll. Das spielt sich in 10 bis 15 Minuten. Wenn beide die Regeln können. Und das ist wirklich so ein 2-Personen-Schlagabtausch. Das kannst du fast in die Hosentasche stecken von der Größe. Das Ganze ist von Julien Tunney bei Prime Genio erschienen. Also Designer und Artist ist Julien Tunney. Wie gesagt, 2 Personen bis 3. Ich kenne aber die Regel für 3
nicht. Ist wahrscheinlich
sogar, es sei zu dritt am besten. Also wie gesagt, meine Erfahrung bezieht sich sogar nur auf 2-Personen-Ding und das hat uns schon mega Spaß gemacht. 2,75 hat es überraschenderweise auf der Complexity. Ich fand es jetzt völlig überschaubar von den Regeln. Aber ja, es hat natürlich eine Spieltiefe, die nicht zu unterschätzen ist, ne, weil man schon viele Rückschlüsse aus diesen Bewegungen ziehen kann. Und 7,8 hat es aktuell auf der
Uhr. Ja, ein bisschen ein spanischer Verlag und auch Autor ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwieriger zu beziehen.
Sind Italiener? Nee, sind Spanier.
Oder? Spanier. Ne?
Alles klar.
Und aber ja, da müsst ihr vielleicht mal schauen auf der Webseite. Vielleicht ist es auch so ein Ding, falls jetzt ein Verlag Mensch zuhört, ne? Vielleicht da eine deutsche Variante. Ja, weiter geht's. 3 Titel noch.
Tag Team von Cosmos hat mich auch positiv überrascht. Ja. Da war noch Tag Mittwoch und die ersten Menschen, die ich getroffen habe, ne, Kolleginnen und Kollegen aus der Brettspiel-Rezensenten-Bubble, habe ich gefragt, na, habt ihr jetzt schon Geheimtipps? Und dann sagen ernsthaft 3 Leute hintereinander, Tag Team. Und niemand von denen hat für den Cosmos Verlag gearbeitet. Und dann dachte ich noch, was? Tag Team? Dieses aufdringlich ein anschreiende Cover, wo ich dachte, dass ich eher an so pubertierende Krons, ne, an eine Kron von früher richtet, ne, wild, laut, eine Schlägerei zwischen so Manga-Figuren, aber ich habe mich hart getäuscht. Es ist auch eine absolute Zwei-Personen-Zwei-Spieler-Granate. Es ist wirklich toll. Es ist so ein Spiel, wo jeder sucht sich einen Kämpfer aus und dann kämpft man gegeneinander und wenn der andere K.O. geschlagen ist, dann hat man halt gewonnen.
Der sucht sich zwei aus, genau, weil es ja Tech-Team.
Man hat ein Team, ne, und einen gemischten Deck dann aus den beiden und man deckt dann immer aus dem gemischten Stapel eine Karte auf und die Karte von dem Kämpfer, der Kämpferin, die man aufgedeckt hat, ist dann aktiv für diesen Zug und das ist, wenn es reicht aber einen der beiden K.O. zu hauen. Und dann tut man natürlich jede Runde, also es ist auch so ein Auto-Battler, ne? Ich baue mein Deck und dann battlen die halt einfach miteinander. So eine Prise Challengers kommt da auch noch rein. Also so ein Zwei-Personen-Challengers, wirklich fantastisch. Wer sowas mag und selbst solche Leute, die sowas nicht mögen, wie meine Frau und andere, haben da echt Gefallen dran gefunden. Das ist echt, echt stark. 1,97 Complexity, 7,9, wie gesagt, Rating. Grisha Chamont und Corentin Lebras haben es gemacht. Xavier Chunifay Durin hat es illustriert und bei Scorpion Masqué, die uns schon das fantastische Sky Team beschert haben. Auch zwei Personen Dauerhighlight und jetzt schon wieder aus dem gleichen Verlag so eine Zwei-Spieler-Granate. Also Tag Team bei Cosmos auf Deutsch erschienen, schreibt es auf eure Liste.
Aus Montreal, Quebec kommen die, französisch sprechend. Cosmos hier. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, habe ich auch gehört, irgendwie in der Influencer-Blase ist das gut angekommen. Ich bin aber auch mal gespannt.
Ja. Und auch richtig, wo ich den Mega-Hype gar nicht mitbekommen habe, ich glaube, weil die Leute auch so ein bisschen irritiert sind, was ist jetzt genau, wie damals, als hier bei der Wii, dann die Wii U rauskam, Recall. Revive 2, 2.0, wenn man so will. Also Recall erschien bei Allion von Helge Meissner, Christian Amundsen, Ostri, Kjetil Svensson und Anna Wermlund, illustriert von Chamond Bohne und Reese Keefe. Ist im Prinzip tatsächlich, hat es Anleihen von Revive, aber auch da kann ich jetzt schon sagen, es ist mehr als ein eigenständiges Spiel. Es macht auch Dinge völlig anders. Man erkennt
Muss man
Parallel.
Revive jetzt verkaufen?
Nein, auf keinen Fall. Revive hat schon gerade auch im eigenen Tableau-Management ganz andere Herausforderungen. Jetzt habe ich Keycards, die ich zwar auch wieder slotte, ich kann diese Keycards aufwerten, ich kann aber auch die Felder aufwerten, wo ich sie reinslotte. Ich kann unterschiedliche Gebäude bauen, wodurch ich wieder Dinge aufwerte. Ich kann zwei Völker, die auch variabel sind, also es gibt einen wahnsinnig großen Kartensatz an Karten, viel mehr verschiedene Völker, als jetzt wir das aus Revive kennen. Ich bekomme quasi, ich spiele eins dieser Völker, was mir eine Spezialfähigkeit gibt, sowas wie, ich kann dann auf Vulkanen laufen, was die anderen auf Vulkanfeldern laufen, was die anderen nicht können und mich von Vulkan zu Vulkan teleportieren. Aber es gibt dann eben auch immer aus dem gleichen Kartensatz, werden so ein bisschen wie bei Seti, ne, werden verdeckt zwei Völker gezogen, die man dann erst entdecken muss, Kontakt mit der Kultur aufnehmen. Und sobald der Kontakt besteht, könnte ich dann da auch nochmal deren Spezialfähigkeit freischalten. Und man bekommt halt, ne, ich liebe das, wenn man einfach immer so ein Arsch voll Zeug aufwerten und hier was aufwerten. Und alles, was man tut, tut was anderes verbessern und belohnen. Es ist ein super komplexes Ding, 3,55. Die Spielzeit ist aber auch wieder angenehm. Das kriegt man locker in 2 Stunden hin. Man erkundet, ja, also wenn einem Revive gefallen hat, schaut euch das unbedingt an und denkt nicht, dass Revive das unnötig macht und da nur rumgepolished wurde. Das ist ein eigenständiges Spiel, das schon auch manche Mechaniken evolutioniert, aber auch ganz bestimmte Dinge vollkommen neu tut. Also wir haben es jetzt erst einmal gespielt, aber diese Erstpartie hat mich tatsächlich begeistert. Muss es jetzt noch vertiefen, dann gibt es bestimmt auch irgendwann nochmal ein ausführlicheres Fazit, vielleicht in der Hand der Kronshow, mal gucken. Aber definitiv auch eine Empfehlung dafür. Und das allerletzte Ding,
warte, da gibt es, glaube ich, aktuell noch keinen deutschen Verlag, außer dass man vielleicht sagt, Revive ist ja dann bei Pegasus-Spiele rausgekommen. Muss man mal gucken, passiert es vielleicht mit Recall? Jetzt gerade auf BoardGameGeek ist es noch nicht gelistet sozusagen.
Da wäre ich schwer überrascht, wenn es keinen Verlag finden würde.
Also ich denke, dass es vielleicht auch wieder bei Pegasus dann kommt. Aber da müsst ihr nochmal vielleicht ein bisschen länger warten auf die deutsche Version. Ja.
Und mein allerletzter Tipp geht an Falsche Schlangen, Snake Charmers. Bei der Edition Spielwiese ist es das Spielen von Emily Brandt, Inka Brandt, Markus Brandt und Lukas Brandt. Also alle Brandts, die ganze Brandt-Family haben zum allerersten Mal ein Spiel zusammen gemacht. Und zum allerersten Mal ist es auch illustriert von Florian Biege und Tina Kraus, die eine fantastische Illustrationsarbeit hier geleistet haben. Und das ist so ein ganz ganz einfaches, reduziertes Bluffspiel für eine mittelgrößere Runde, ne, so 3 bis 6 Spieler, die wirklich simple Regeln, aber ne, so dieses, ich glaube, dass du lügst, ich glaube, dass du die Wahrheit sagst, ne, so dieses Om-Nom-Nom-Ding so runterbricht. Wir haben viele, viele Jahre haben wir im Einsteigerbereich quasi um Leuten Deduktions-, also diese Bluff-Spiele näher zu bringen, immer diese von Schmidt-Spiele gespielt, ne, mit dem, wie heißt denn das, im Tempel. Tempel des Schreckens. Das ist lange, das ist auch von der Größe, ne, so ein gutes Urlaubsspiel, ein gutes Einsteigerspiel, um Leuten dieses Element des Lügens und Bluffens auf spielerische Form näher zu bringen.
Auf jeden Fall ein bisschen komplexer als falsche Schlangen. Ne?
Das ist doch auch, nee, echt? Ich weiß
nicht. Bei falschen Schlangen hast du ja, da na, musst aber, du jetzt nicht, ist das eine Falle oder irgendwas, du hast
ja, ja, aber ja, gut, aber was ich damit meine, ich hätte jetzt, ja, wollte jetzt eigentlich zu dem Mini-Fazit kommen, ne? Das ist genau in diesem Segment, also eben Bluffen und Lügen kennenlernen und eben.
Ja, ich glaube, es ist noch besser geeignet sogar als heißt Tempel des Schreckens.
Besser. Auf jeden Fall eignet sich es da hervorragend und das hat aktuell nur 6,6 auf Boardgamegeek und das hat es überhaupt nicht verdient. Das ist viel besser. Ich weiß nicht, ob da manche Leute falsch gespielt haben. Wenn man da natürlich was an der Regel falsch macht, dann funktioniert das nicht mehr. Also,
oder sie von mir dachten das vielleicht, dass sie mehr wollen, aber ja, das ist gerade das in seiner Reduktion, ist ja gerade das Coole da.
Ja, ne? So reduzierte Partyspiele, ne, wie auch manche cleveren Kinderspiele und solche einfacheren Dinge haben es oft in dieser harten Geek-Community ein bisschen schwer. Da muss man sich dann auf jeden Fall immer ein eigenes Bild machen. Ne? Man kann da nicht per se nach einer Zahl aussortieren oder so. Und falsche Schlangen, also Snake Charmers, von mir auf jeden Fall auch eine Empfehlung, gerade für diese Besetzung 3 bis 6. Super schnell gespielt, super schnell gelernt, passt immer noch rein, wenn die Leute schon müde sind oder zum Aufwachen. Wir haben wirklich, man hat, das wurde viel gelacht.
Ich konnte auch eine Partie spielen oder nee, also 2, 3 Partien, hat viel Spaß gemacht.
Kam das sehr
war
gut
noch möglich. Und ich habe mit 2 Schlangen sogar gewonnen, für all diejenigen, die es schon kennen oder kennenlernen, ist nicht gar nicht so einfach. Ich finde es auch ganz schön nochmal nachgehakt. Schnitzeljagd, für Leute, die Schnitzeljagd auch vielleicht ganz gut fanden. Ich finde, das ist jetzt sogar so ein bisschen so eine kleine Reihe bei der Editionsspielwiese. So finde ich es an. Das gleiche Schachtelgröße, hat auch einen auffälligen Illustrationsstil und bedient irgendwie, finde ich, beides so ein bisschen. Schnitzeljagd ist ja auch so ein bisschen bluffmäßig. Welches Tier wird jetzt gespielt? Also ich finde, dass beide Schnitzeljagd und falsche Schlange eine ziemlich coole kleine Bluffspiel-Artenreihe sind.
Mal gucken. Ja, ich habe auch gehört. Ne? Also ich habe ja auch gehört, so in 1, 2 Jahren, da kommt ein ganz hervorragendes Partyspiel raus. So, aber nun gut. Mehr darf ich an dieser Stelle nicht sagen. Deswegen wird es auch Zeit, abzumoderieren. Es ist wieder später geworden als geplant. Es war aber eine Freude, sowohl mit euch, mit dir auf das Spiel herumgelaufen zu sein, als auch jetzt diese ganzen Spiele auszuprobieren. Da werden wir bestimmt auch den einen oder anderen Abend noch gemeinsam verbringen. Aber fürs heutige Podcast-Vergnügen, lieber Alex, sollte es ja gewesen sein, würde ich sagen. Ende Geek, alles Geek, oder?
Genau, wir kommen zum Ende. Vielen Dank nochmal an alle, die wir auf der Spiel getroffen haben, die Hallo gesagt haben, mit denen wir in den Austausch gekommen sind. Auch danke an denen, die vielleicht einfach nur an uns vorbeigegangen sind und gesagt haben, nee, die Zeit geht gerade nicht oder die sehen irgendwie so stressig aus. Also es ist einfach immer schön, mit euch zu interagieren. Das ist ja auch ein Teil davon. Danke an all diejenigen, die hier fleißig zugehört haben und ja, vielleicht da im besten Fall noch was mitgenommen haben, ob Spiele, Tipp oder ja Aufforderungen zum Spielen. In diesem Sinne, du hast schon gesagt, eine schöne Zeit und wir müssen mal gucken, vielleicht ist jetzt erstmal ein bisschen Podcast-Pause, weil ich gehe jetzt 5 Wochen auf Kur und wir müssen mal gucken, da ich natürlich auch viel technische Dinge mache, kann es sein.
Der liebe Alex hat versprochen, mir eine To-Do-Liste zu hinterlassen, dass ich im Prinzip technisch wenigstens in der Lage wäre, auch so einen Upload alleine hinzubekommen und ich bin natürlich hochmotiviert und ja. Ob ich das ohne den Alex und seinem Zuckerbrot und Peitsche dann hinbekomme, das müssen wir dann noch gucken. Also im aller schlimmsten Fall gibt es erst in 5 Wochen wieder was. Im besten Fall halte ich irgendwie mit einem Gast oder einem Geekom-Selten allein. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es dann auch den 2-Wochen-Rhythmus irgendwie zu halten. Wie auch immer es läuft, es wird natürlich weitergehen hier mit EGAG. Also, danke fürs Hören. Weiterhin gilt es natürlich Folgenwünsche. Haut sie raus. Wir sind neugierig, was ihr da noch sagt. Wir haben natürlich auch noch viele Ideen. Daran mangelt es überhaupt nicht, aber das kamen einfach auch schon echt charmante Wünsche aus der Community und wir freuen uns weiterhin, die zu hören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt uns gerne bewerten, wenn ihr uns gefallen habt. Freuen wir uns drüber. Und wir sind auch auf Steady, wo ihr, wenn ihr Lust habt, uns auch in finanzieller Form unterstützen könntet. Wenn ihr natürlich alles nur, wenn ihr wollt. Und auch darüber würden wir uns freuen. So, jetzt ab.
In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.